Feiner, nasser Schneefall liegt über dem Land. Es ist Ende März 1922 und die Felder rund um das kleine Dorf Gröbern wirken noch wie im Winterschlaf. Die Äste der Bäume sind schwer vom letzten Schnee. Der Wald liegt still, fast bedrückend ruhig. In der Ferne hört man das Knarzen eines alten Hoftors. Andreas Gruber tritt in der Dämmerung vor das Wohnhaus seines Hofes. Wie jeden Morgen geht er seine Runde über den Hof, prüft Stall und Scheune. Doch heute bleibt er plötzlich stehen. Im frischen Neuschnee erkennt er Spuren. Menschliche Fußspuren. Sie führen vom Waldrand direkt auf das Wohnhaus zu. Doch etwas irritiert ihn. Es gibt keine Spuren, die vom Haus wegführen. Er folgt der Spur mit langsamen Schritten. Sie führt ihn am Stall vorbei bis zum Maschinenhaus. Dort hängt das Vorhängeschloss schief. Offenbar ist es aufgebrochen. Gruber zieht die Stirn kraus, sagt nichts. Aber sein Blick bleibt noch lange auf dem Schloss hängen. Es ist nicht das erste Mal, dass ihm in den letzten Tagen etwas seltsam vorkommt. Erst vor kurzem hatte er auf dem Dachboden Schritte gehört, obwohl dort niemand sein sollte. Ein Haustürschlüssel fehlt seit Tagen und da war diese Ausgabe der Münchner Zeitung, die plötzlich im Hausflur lag, obwohl niemand sie abonniert hatte. Gruber hat Nachbarn davon erzählt, hat angedeutet, dass sich jemand auf dem Hof herumtreibt. Doch Hilfe wollte er keine. Vielleicht aus Stolz, vielleicht aus Misstrauen oder weil er glaubte, alles selbst unter Kontrolle zu haben. Was er nicht weiß, es bleiben nur noch wenige Tage, dann wird der abgelegene Hof hinter Kaifeck zur Bühne eines der rätselhaftesten und grausamsten Verbrechen in der deutschen Geschichte. Heute in Folge 6, der Mordfall hinter Kaifeck.
Zwischen Akten und Abgrund, ein investigativer Recherche-Podcast von Basti und Lele.
Heute gibt es tatsächlich mal kein Moin Moin von mir, sondern aufgrund unseres heutigen Falls sage ich heute mal Grüß Gott, Lele, wie geht's dir?
Grüß Gott, Basti. Danke, es geht mir total gut. Ich freue mich mega, dass wir hier wieder zusammenhocken und eine Folge zusammen aufnehmen. Und auch natürlich Grüß Gott, liebe Community. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr freut euch genauso auf den Fall wie ich.
Ja, Lili, ein unfassbar spannender Fall, der schon sehr, sehr weit zurückliegt. Aber der, so wie ich es gehört habe, sehr, sehr häufig gewünscht wurde, gerade von deiner Community, oder?
Das ist richtig, genau. Ich kann ja noch mal ganz kurz sagen, dass es ganz lustig ist. Ich mache jetzt seit 2,5 Jahren True Crime auf TikTok und ich mache überwiegend ja amerikanische Fälle oder habe bis dato mehr amerikanische Fälle gemacht. Und es wird immer wieder, wenn ich gefragt habe, oh, welchen True Crime-Fall wollt ihr, wird immer hinter Kaifeck reingeworfen. Darf ich das überhaupt schon sagen? Naja, ja, wurde natürlich auf jeden Fall immer hinter Kaifeck reingeworfen und ich habe immer, was schreiben die denn da? Was ist das? Ich kannte wirklich diesen Fall nicht, obwohl der so, so bekannt und wirklich, ja, ich würde sagen, einer der bekanntesten Fälle aus Deutschland ist.
Definitiv, das auf jeden Fall. Also wirklich einer der meistdiskutiertesten Fälle. Einer der, muss man dazu sagen, leider auch grausamsten Fälle, die wir haben. Daher, Leute, auch an dieser Stelle, haben wir, glaube ich, noch nie gemacht seit unserer ersten Folge. Wir haben noch nie eine Triggerwarnung ausgesprochen, weil unsere letzten Folgen waren ja immer, ja, in Anführungszeichen ein bisschen harmloser. Es ging ja um etwas traurige Verschwinden, sag ich mal. Aber heute, Leute, gehen wir wirklich in einen Fall und ich glaube, da ist eine Triggerwarnung angebracht. Also wenn ihr ein bisschen zart beseitet seid oder Gewalt an Kindern zum Beispiel auch nicht hören könnt, dann überspringt diese Folge oder hört sie mit jemand anderem zusammen an. Aber kleine Triggerwarnung, heute wird es wirklich sehr explizit, ist aber auch mega wichtig, um den Fall zu verstehen. Und ich bin sehr gespannt, was du am Ende sagen wirst, Lele.
Ich auch. Soll ich jetzt hier sitzen und die ganze Zeit warten bis zum Ende? Da darf ich auch mitsprechen, ja, heute.
Du darfst auch mitsprechen.
Oh, hoffentlich. Ja, Glückwunsch. Ja, ich bin auch gespannt, weil für mich ist dieser Fall so mysteriös. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich bin auch gespannt, was ihr, liebe Community, dazu sagt, was ihr Frannies am Ende eurer, ja, eure Theorie ist. Ihr schreibt es wie immer hoffentlich gerne auf unseren Insta-Kanal in die Kommentare zu dieser Folge. Und darauf freue ich mich auch schon ganz besonders, Bastis Theorie dann zu hören und eure natürlich auch.
Genau, Leute. Und vielen, vielen Dank für die große Anteilnahme zum letzten Fall. Ihr habt wirklich ganz viele Nachrichten geschrieben, ganz viel kommentiert. Ihr habt viel, viel mittheorisiert zum letzten Fall von Amy. Das hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe gerade bei diesem Fall heute, dass wir da auch nochmal vernünftig drüber diskutieren, weil, wow, es gibt wirklich sehr, sehr viel zu erzählen. Aber wir hoffen auch heute wieder, dass wir alles irgendwie chronologisch gut einordnen können. Es gibt viele Namen heute. Auch da, Leute, bitte gut zuhören. Wir versuchen natürlich jede Person irgendwie vernünftig einzuordnen. Aber ich bin sehr gespannt.
Genau, ich auch. Ich auch. Und falls ihr Fragen habt, falls irgendwas nicht ganz klar wird für euch, auch da könnt ihr uns gerne bei Instagram anschreiben, in einer Privatnachricht oder in den Kommentaren, da, wie Basti gerade gesagt hat, es einfach sehr viele Menschen in diesem Fall gibt.
Definitiv, ja.
Gut, Basti,
Ja.
dann fang doch mal an und erzähl uns mal vielleicht schon mal über ein paar Leute was, wenn du Lust hast.
Ja, definitiv. Bevor wir so einmal komplett auf die ganzen Personen zu sprechen kommen, vielleicht einmal ganz kurz so ein bisschen zur zeitlichen Einordnung. Ich habe es ja gerade schon am Anfang erwähnt. Wir befinden uns im Jahr 1922, also genau jetzt fast gerade vor 100 Jahren, hat sich dieser Fall zum 100. Mal gejährt. Wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Deutschland war damals noch total im Umbruch, wirtschaftlich angeschlagen und vor allem ganz, ganz viel große Armut herrschte in Deutschland. Vielleicht ist das nachher auch nochmal wichtig. Die Folgen des Kriegs hat man wirklich überall noch gespürt. Männer, die irgendwie aus dem Krieg nicht zurückgekehrt sind, Familien, die auseinandergerissen wurden und ein Land, das, wie gesagt, wirtschaftlich komplett am Boden lag. Und gerade diese Höfe, also Bauernhöfe, haben, so, sag ich mal, so ein bisschen für sich überlebt, haben in einfachen Verhältnissen gelebt mit dem, was sie hatten. Die hatten weder Strom noch moderne Technik. Also alles, was man gerade so zum Leben brauchte, musste irgendwie selbst erwirtschaftet werden. Und so war es eben auch auf einem Hof in Oberbayern, und zwar in der Nähe von dem kleinen Dorf Gröbern. Ja, dieser Hof, wie Lede jetzt gerade am Anfang schon erwähnt hatte, heißt Hinterkaifeck. Zumindest wird er so öffentlich immer genannt. Und über diesen Hof sprechen wir heute und über die Tat, die auf diesem Hof passiert ist. Vielleicht einmal ganz kurz, wie gesagt, zu dem Hof Hinterkaifeck. Der Hof, um den sich heute alles dreht, lag damals 1922 sehr abgelegen in der bayerischen Einöde. Genauer gesagt im heutigen Gemeindegebiet von Waidhofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Wer den Hof damals finden wollte, musste etwa so 300 bis 500 Meter südwestlich des kleinen Dorf Gröbern, das es auch heute noch gibt, entlangfahren. Und früher war er noch Teil der Gemeinde Wangen, heute wie gesagt nicht mehr. Die offizielle Adresse lautete damals, kennt man so heute glaube ich gar nicht mehr, habe ich zumindest so noch nicht gehört, Gröbern Nummer 27,5. Hast du schon mal eine halbe ungerade Zahl gehört, Lili? Ich auch
Tatsächlich
noch nicht.
nicht, tatsächlich nicht. Ist witzig. Würde mich mal interessieren, wie sowas entsteht, ehrlich gesagt. Da hätten wir uns mal vielleicht schlau machen können, aber vielleicht holen wir das noch nach.
Ja, das könnte man vielleicht mal in der Stadt selber erfragen. Ich denke mal, da wird der ein oder andere dir was dazu sagen können. Aber leider wohnen wir ganz, 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 ganz weit weg von Gröbern. Aber vielleicht kommen wir irgendwann mal dahin und dann finden wir das noch heraus.
Ja, das wäre schön.
Ja, der Name Hinterkaifeck kam von der nahegelegenen Einöde Kaifeck und eben hinter, weil er eben hinter, also weil der Hof etwas weiter hinten lag. In der Umgebung gab es nicht viel außer Wald, Wiesen und ganz, ganz große Felder. Der nächste größere Ort war Waidhofen, wie ich es gerade schon erwähnt hatte, etwa 2,5 Kilometer entfernt. Dort waren auch die Kirche und die Schule zum Beispiel von den Kindern von diesem Hof. Der Hof war also wirklich sehr abgeschieden, wobei man sagen muss, die Bezeichnung Einödhof, die immer ganz gerne im Zusammenhang mit Hinterkaifeck genannt wird, ist eigentlich etwas irreführend. So hat zumindest einer gesagt, der in einer Doku sich lange mit dem Fall beschäftigt hat und dort auch vor Ort wohnt. Vom ehemaligen Standort des Hofes hat man eigentlich eine sehr gute Sicht und Hörweite bis zum Ortsrand von Gröbern. Also man kann schon wirklich rüber gucken und man konnte auch sehr viel hören. Aber er liegt natürlich trotzdem eben sehr alleine am Feldrand und drumherum befindet sich gar nichts. Und ja, genau diese Einsamkeit macht ihn dann auch tatsächlich so geheimnisvoll bis heute, würde ich sagen. Vielleicht einmal kurz zur Geschichte des Hofes, um da mal einmal ganz kurz reinzutauchen. Er wurde ungefähr im Jahre 1863 gebaut. Zuletzt lebte dort die Familie Gruber, um die es heute geht. Diese bestand einmal aus Andreas Gruber, das war einmal das Familienoberhaupt, seiner Frau Cecilia, deren verwitwete Tochter Viktoria Gabriel, und die hatte noch zwei Kinder. Eine mit demselben Namen wie die Mutter, Cecilia. Wir nennen sie aber Silly, so wurde sie auch überall genannt. Sie war 7 Jahre alt und ihr kleiner Bruder Josef war zu dem Zeitpunkt gerade mal 2 Jahre alt. Außerdem lebte dort noch die Magd Maria Baumgartner, die ist tatsächlich erst kurz vor dem verhängnisvollen Abend, über den wir gleich sprechen werden, auf dem Hof angekommen. Viktorias Ehemann Karl Gabriel, der war bereits 1914 im Krieg gefallen. Und daher war sie verwitwet. Seitdem lebte sie mit ihren Eltern und ihren Kindern auf dem Hof. Das war so ein kleiner Mischbetrieb mit Viehhaltung, also Kühen im Stall und ein Maschinenhäuschen für den Antrieb von Geräten. Es gab auch noch eine Räucherkammer für Fleisch. Also es war schon ordentlich Betrieb auf diesem Hof und technisch war man aber trotzdem damals für die Verhältnisse relativ modern ausgestattet, aber trotzdem gab es keinen Strom, es gab auch kein Telefon und Licht gab es nur von so kleinen Petroleumlampen. Und das, finde ich, macht das Ganze auch nochmal so gruselig im Nachhinein.
Wenn man sich das so vorstellt, man kann sich das irgendwie so heutzutage gar nicht vorstellen, aber wirklich, das war stockduster, wenn das da Nacht war. Da war wirklich nichts an. Und ich finde das einfach, das macht das Ganze so spooky irgendwie, oder?
Total auch drumherum, ne? Also wenn du als Person dort dran vorbeigelaufen bist, du hast auch wirklich nichts von dem Hof gesehen, ne? Der war wirklich stockenduster, wenn du da keine Taschenlampe dabei hattest. Also ja, andere
Ja,
Zeiten, ne?
absolut.
Ja, in der Gegend rund um Waidhofen galten die Grubers so ein bisschen als verschroben. Das Wort habe ich damals so nochmal rausgelesen. Es wurde gemunkelt, sie hätten zwar große Mengen Bargeld und Wertpapiere auf dem Hof versteckt, trotz ihrer, sag ich mal, relativ wenig ausgestatteten Lichttechnik, aber das konnte tatsächlich nie so ganz bestätigt werden. Aber es wurde vermutet, dass bis zu 100.000 Mark noch befinden sollen. Und auch das wieder trug halt zu dieser geheimnisvollen Aura rund um den Hof bei. Irgendwie gab es viel, was so gesprochen wurde, viel wurde getuschelt, aber so richtig kannte keiner irgendwie die Familie, oder Lele?
Ja, also jeder kannte sie. Jeder kannte sie. Also alle haben
Ja.
auch gerätselt, gemunkelt, getuschelt über sie. Aber so ganz nah dran war wohl tatsächlich, wie du sagst, keiner. Ja.
Keiner kannte sie so ganz persönlich irgendwie, aber es war immer so ein Tuscheln. Jeder wusste, wer sie sind und jeder wusste, wo sie wohnen. Da ganz abgeschieden von der Stadt irgendwie am Waldrand. Ja, war irgendwie so ein bisschen geheimnisvoll, ne?
Ja.
Vielleicht mal einmal ganz kurz zum Aufbau des Hofes, damit ihr so ein bisschen visuell euch den vorstellen könnt. Auch da haben wir natürlich wieder alles für euch bei Instagram gepostet. Wir haben euch ein kleines 3D-Modell gepostet. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Aber um das mal ganz kurz zu beschreiben, der Hof war L-förmig gebaut. Der eine Teil des Gebäudes bestand aus dem Wohnhaus mit Stall unter einem Dach. Daran schloss dann so rechtwinklig ein Wirtschaftsteil an, also mit Scheune, Tenne und eben diesem kleinen Maschinenhäuschen. Insgesamt war das Gebäude etwa 25 Meter lang. Der gesamte Hof war tatsächlich noch viel, viel größer, aber wie gesagt, nur das Gebäude war etwa 25 Meter lang. Alles war mit einem durchgehenden Dachboden überzogen. Dieser Dachboden wurde dann tatsächlich später in den Ermittlungen auch nochmal sehr, sehr wichtig, aber da dann gleich nochmal mehr zu. Zum Hof gehörten außerdem ein Brunnen, ein Keller und ein kleiner Hofweg zum Feld. Es war halt, wie gesagt, so ein klassischer Bauernhof, sehr überschaubar, aber voll im Betrieb. Und ja, damals zur Tatzeit, also 1922, war der Hof noch ganz normal bewohnt von den Grubers und auch bewirtschaftet, bis es dann tatsächlich zu einer sehr verhängnisvollen Nacht kommt. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, gab es so einige seltsame Dinge, die auf dem Hof hinter Kalfeck passiert sind in den Tagen vor dieser Tat. Und Lele, ich würde sagen, da gehen wir jetzt auch nochmal darauf ein, denn das ist wirklich wie aus dem Film und echt sehr, sehr gruselig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch diese, ihr habt ja schon vielleicht ein bisschen im Intro gehört, diese ganzen mysteriösen Sachen, die da ja in den Tagen zuvor passiert sind, sind wirklich sehr spannend. Und ich hoffe, du erzählst uns gleich davon.
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Kurz vor dem Verbrechen haben sich auf dem Hof Hinterkaifeck schon wirklich einige sehr merkwürdige Dinge abgespielt. Und die bekommen später im Zusammenhang mit diesem Fall nochmal eine sehr, sehr krasse Bedeutung, auch wenn die vielleicht so im Einzelfall gar nicht mal so gruselig klingen. Fangen wir mal mit einer Sache an, die für mich und vielleicht auch für dich, Leli, auf den ersten Blick erstmal relativ harmlos klingt, aber die den Hofbesitzer Andreas Gruber tatsächlich ziemlich beunruhigt hat. Nämlich kurz vor der Tat, irgendwann Ende März 1922, findet er draußen in der Nähe des Hofes eine Ausgabe der Münchner Zeitung. An sich ist das erstmal nichts Ungewöhnliches, nur diese Zeitung wird in dieser Region überhaupt nicht verkauft, also die wurde auch nicht abonniert. Gruber wundert sich so sehr darüber, dass er sogar bei seinem Stammpostboten Josef Meyer mal nachfragt, ob ihm die vielleicht aus der Tasche gefallen ist oder ob vielleicht irgendjemand in der Region diese Zeitung abonniert hat. Aber das wird von Josef Meyer verneint und später im Zusammenhang mit einem Gerücht, dass Viktoria verschwunden sei, wird dann bei einer Suchaktion tatsächlich nochmal eine noch frischere Ausgabe von der gleichen Zeitung entdeckt. Auch das kann sich Gruber nicht erklären und bis heute ist nicht so wirklich klar, wie diese Zeitung dort auf den Hof gekommen ist.
Seit dem Jahre 1914 bin ich im Postdienst tätig. Vom Jahre 1915 bis März 1920 war ich beim Militär bzw. in französischer Kriegsgefangenschaft. Ich bin hier im Landzustelldienst tätig und komme schon immer in die Gegend von Gröbern, Vorder- und Hinterkaifeck, Haidhof, Oberhaidhof. In meiner Eigenschaft als Postbote kam ich auch in das Anwesen der Grubers auf dem Einödhof. Bei dieser Gelegenheit lernte ich die Bewohner von Hinterkaifeck kennen. Die Eheleute Gruber und auch die Frau Viktoria Gabriel waren nach meiner Ansicht schon zugängliche Leute. Man konnte sich schon mit ihnen unterhalten. Glaublich, im Monat März 1922 wurde ich sowohl von Gruber als auch von Frau Gabriel wiederholt gefragt, ob ich jemand gesehen hatte, weil sie glauben, dass immer jemand im Anwesen sei. Um diese Zeit wurde beim Anwesen Hinterkaifeck entweder von Gruber selbst oder von Frau Gabriel ein Exemplar Münchner Zeitung gefunden. Sie fragten mich, ob ich diese verloren hätte, beziehungsweise wer in der Umgebung Leser der Münchner Zeitung sei. Dies verneinte ich.
Dann wird es schon deutlich unheimlicher, würde ich mal sagen, denn am 30. März, also wenige Stunden vor der Tat eigentlich, entdeckt Gruber morgens, das habt ihr vielleicht im Intro auch schon gehört, frische Fußspuren im Neuschnee direkt an seinem Hof. Die führen eindeutig auf den Hof zu, aber das Gruselige ist, es gibt eben keine Spuren, die dann vom Hof wieder wegführen. Die Spuren gehen unter anderem direkt zum Motorraum, wo man später dann feststellt, dass das Vorhängeschloss aufgebrochen wurde, mit dem die Tür abgesichert war. Offensichtlich wollte sich jemand über diesen Weg Zugang zur Futterkammer verschaffen. Gruber erzählt das dann später auch seinen Nachbarn und sagt wortwörtlich: "Bei mir treibt sich so ein Gesindel herum. Heute Nacht war keine Ruhe auf dem Dachboden." Auch das ist schon mal wirklich wieder so ein bisschen filmreif, ne? Mit diesen Fußspuren, die da zum Hof führen, aber nicht wieder weg. Finde ich sehr, sehr gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Finde ich auch, wenn man so bedenkt, ich meine, dann weißt du ja einfach, dass wirklich da jemand auch ist, der sich da wahrscheinlich irgendwo versteckt. Denn ja, du weißt, es ist jemand in
Genau.
deinem Haus. Derjenige hatte ja, wie du schon gesagt hattest, ne, erst versucht, die Tür aufzubrechen zur Futterkammer, konnte aber hat das irgendwie nicht schaffen und ist dann weitergegangen, ein Stück weiter rum sozusagen zu diesem Motormaschinenraum, wie auch immer der heißt, und hat dann da die Tür wirklich aufgebrochen, also das Schloss aufgebrochen, ne?
Ja.
War so, ne? Okay. Ja.
Genau. Ja, es bleibt dann tatsächlich nicht nur bei diesem Vorhängeschloss, denn kurz nach diesem Fund der Spuren bemerkt die Familie dann, dass ihr einziger Haustürschlüssel verschwunden ist. Gruber sagt, der Schlüssel sei abhanden gekommen, in Anführungszeichen. Auch Nachbarn erinnern sich später daran, dass er ihnen das so erzählt hat. Wie genau ein möglicher Eindringling ohne Schlüssel dann ins Haus gekommen sein sollte, auch wenn er sich dort noch über andere Zugänge irgendwie, ja, Zutritt verschafft hat, das weiß keiner so genau. Und ob dieser eventuelle Eindringling diesen Schlüssel vielleicht sogar hatte, das bleibt auch noch ungeklärt, aber Gruber wundert sich, wo dieser Schlüssel denn abhanden gekommen ist. Was diese ganze Sache dann noch ein bisschen beunruhigender macht, in den Nächten vor dem Mord klagen alle, die auf dem Hinterkaifeck-Hof wohnen, über seltsame Geräusche vom Dachboden. Das hatte ich ja gerade schon mal kurz angeschnitten. Als er da mit einer Lampe zum Beispiel einmal nachsieht, findet er dort niemanden. In den Ermittlungsakten steht, dass er immer wieder Schritte auch über den Schlafzimmern hört, aber er findet dort tatsächlich nie irgendwie eine Person oder vielleicht auch ein Tier. Ist ja auch häufig mal so, dass sich dann oben auf dem Dachboden Tiere rumtreiben, aber er findet dort niemanden und auch das bleibt irgendwie bis heute ungeklärt.
Mir ist noch eine kleine Sache eingefallen, die ich vielleicht noch gern ergänzen würde zu der Sache mit den Fußspuren. Ich weiß, es wäre noch mal ein kleines Stück zurück, aber vielleicht auch noch mal wichtig. Da, als er eingebrochen wird in den Stall, da wird auch eine Kuh abgebunden. Es wird nichts geklaut oder irgendwas, aber diese Kuh wird definitiv von einer Person abgebunden. Und das kann unterschiedliche Gründe haben, ganz kurz, wenn man darüber nachdenkt. Einmal, dass diese Kuh Lärm erzeugt oder der Stall eben dann oder keine Ahnung. Noch irgendein Grund. Einfach, dass man eine Kuh abbinden möchte, vielleicht.
Ja, das ist
Aber
auch wieder so eine Sache, ne, die steht irgendwie so, steht so total alleine da, also, ne, irgendwie gar nicht so spektakulär, aber vielleicht so im Gesamtbild dann
genau
doch
für
irgendwie.
später so, wie kann man jemanden in den Stall locken, eventuell? So war das.
Ja, sind so alles so kleine Sachen, ne, die irgendwie so vielleicht nachher ein Puzzlebild ergeben, aber wie gesagt, dazu später mehr. Ja, es wurde jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen expliziter, denn es gibt mehrere Aussagen von Leuten, die tatsächlich fremde Personen in der Nähe des Hofes gesehen haben. Wiederholt will man zum Beispiel einen Mann mit einem Schnauzbart beobachtet haben, der vom Waldrand auf den Hof blickte. In einer späteren Aussage sagt ein Zimmermann, er sei in der Tatnacht am Hof vorbeigelaufen, auf dem Weg nach Hause und von einem Mann mit Taschenlampe geblendet worden. Dieser Bericht ist allerdings nie so ganz bestätigt worden. Er wird zwar immer wieder genannt, aber es gibt da tatsächlich keine hundertprozentige Aussage zu. Auffällig ist auch der Fall eines Metzgergesellen namens Simon Reisländer. Und der sagt 1931 vor der Polizei aus, er habe in der Mordnacht gegen 3:30 morgens zwei junge Männer auf einer Landstraße getroffen. Sehr schick gekleidet, aber auffällig nervös. Und die beiden haben sich das Gesicht bedeckt und seien schnell abgehauen und haben auch weggeschaut, als er mit der Taschenlampe auf sie geleuchtet hatte. Auch das ist so eine Aussage, die nicht zu 100% gesichert ist, die aber in den Akten immer wieder erwähnt wird. Ja, aber ich glaube, es ergibt sich schon so ein kleines Bild, ne, dass da irgendwie in den Tagen vor der Nacht, auf die wir gleich zu sprechen kommen, ein bisschen was los war auf dem Hof.
Ja, richtig. Ich würde es auch gern gleich nochmal aufgreifen mit dem Zimmermann, denn für mich ist die Aussage schon relativ authentisch und ich finde, die sollte man schon ernst nehmen. Er bemerkt ja eben im Vorbeigehen, übrigens heißt er Michael Plöckel, der Zimmermann, und er bemerkt ja schon im Vorbeigehen, dass ja im Vorbeigehen des Hofes, denn ihr müsst euch vorstellen, er hat Feierabend, relativ spät Feierabend, und er ist auf dem Weg zum Hof seiner Eltern und da muss er an Hinterkaifeck vorbei. Und ja, er geht da eben lang und dann kommt da ein Mann auf ihn zu, der eben mit einer Taschenlampe in sein Gesicht leuchtet. Er kann ihn auch nicht identifizieren oder irgendwas. Und er sieht zum gleichen Zeitpunkt noch eine Taschenlampe, die am Waldrand, also bei dem Hof, praktisch auch leuchtet, also eine zweite Taschenlampe. Er geht dann eben schnell weiter und bemerkt aber noch weiterhin, dass Rauch aus den Schornsteinen kommt. Und zwar einmal aus dem Wohnhaus und einmal aus dem Backhaus. Und ich weiß nicht ganz genau, ob du vorhin das Backhaus so erwähnt hattest, in der auf, als du den Hof so ein bisschen dargestellt hast, Basti. Es gibt auf jeden Fall ein Backhaus, das extra, wo gebacken wird, das Brot gebacken und so. Und da kommt eben Rauch raus und er erzählt auch später, dass es extrem gestunken hat. Also es war kein Brotgeruch, sondern es war richtig ekelhaft. Also es kann eben sein, dass dort jemand nicht das Brot gebacken hat, was immer gesagt wird, sondern dass da wirklich auch Sachen verbrannt worden sind. Genau, ich finde, das ist
Ja.
schon wichtig. Also ich finde, der Zimmermann ist sehr interessant. Also ich
Definitiv, ja.
finde
Ist auch
das.
eine sehr explizite Aussage, ne? Eine sehr detailreiche Aussage. Die anderen gehen alle so ein bisschen, ja, gehen alle so ein bisschen auseinander und sind alle so ein bisschen oberflächlich, aber die von dem Zimmermann ist tatsächlich sehr, ja, sehr detailreich, ja.
Genau, und ich finde auch noch daran interessant, also wie gesagt, da war jemand aktiv am Verbrennen oder am, ne? Und es, wenn es wirklich so gewesen ist, was er aussagt, sind es dann zwei Personen, die da vor Ort sind. Und wie du auch schon gesagt hast, deswegen finde ich das eben auch interessant. Ich wusste nicht, dass das so ein Geselle ist. Für mich war es immer so ein Landwirt, der morgens um 3 irgendwie da ich glaube, er ist sogar gefahren mit irgendwas, wenn mich nicht alles täuscht. Und hat eben diese zwei Männer da stehen sehen. Und als er da näher gekommen ist, haben die sich wirklich, wie Basti schon gesagt hat, so weggedreht, echt bloß nicht das Gesicht zeigen. Aber es war schon sehr
Genau.
auffällig, weil das halt einfach Leute waren, die da in dem Moment überhaupt nicht hingepasst haben. So. Und diese beiden Aussagen eben zusammen in Kombination finde ich schon spannend.
Ja,
Ja.
definitiv. Auch das Verhalten der Familie selbst wirkt im Rückblick dann irgendwie relativ seltsam, denn die Grobers galten in der Nachbarschaft ohnehin ja, wie wir schon erwähnt hatten, als ein bisschen eigenbrötlerisch und auch ein bisschen geizig. Viktoria Gabriel hebt zum Beispiel am 2. März 1922 ihre gesamten Ersparnisse von ihrem Konto ab. Das waren immerhin über 1800 Reichsmark, also wirklich viel Geld damals. Wenige Tage später findet der Pfarrer im Beichtstuhl der örtlichen Kirche dann eine Spende von 700 Reichsmark in Gold, die Viktoria dort hinterlegt haben soll. Am Tag vor dem Mord wollte Andreas Gruber noch einkaufen gehen, sagt dabei aber, er müsste bald heim, weil etwas nicht in Ordnung sei. Mehr hat er aber dann auch nicht gesagt. Trotzdem weigert er sich, irgendwie Hilfe zu holen von Nachbarn, obwohl da anscheinend irgendwas los war, aber. Ja, Andreas Gruber war ja, wie gesagt, so eigenbrötlerisch und, glaube ich, hatte auch sehr viel Stolz und wollte sich da einfach keine Hilfe holen oder wollte nicht sagen, dass irgendwie was nicht stimmt. Und dann gibt es noch eine Geschichte, die dann Jahrzehnte später tatsächlich nochmal abgeändert wird, die aber schon kurz nach der Tat so gesehen auftaucht, denn eine ehemalige Schulfreundin erzählt, dass Victoria in der Nacht von dem Hof weggelaufen sei während eines Streites und weinend in den Wald gelaufen sei und man hatte sie dann später dort auch gefunden. Diese Aussage wird dann allerdings Jahre später, ich glaube 30 Jahre später, von der Zeugin selbst zurückgenommen und sie sagt dann, es habe sich gar nicht um Victoria gehandelt, sondern eben um die Oma Cecilia. Aber Lili, ich würde sagen, du kannst uns jetzt mal einmal so ein bisschen von der wirklichen Zeit kurz vor der Tat erzählen.
Kurz vor der Tat, ja, ich würde zwar nochmal auf kurz vor der Tat, aber ich würde auch dann euch so ein bisschen chronologisch in den Verlauf mitnehmen, wie das dann
Ja.
so in den nächsten Tagen abgelaufen ist. Nochmals, ich hätte gerne noch ganz kurz was ergänzt, was vorher war. Und zwar ist ja eben also bei der Schulfreundin, die dann halt erzählt, ja, Victoria sei in den Wald gelaufen. Das hatte Silly am nächsten Tag in der Schule erzählt, am 30.03., damit man weiß, woher das kommt und dass sie sich das nicht ausgedacht hat, ne, sondern Silly hatte das in der Schule erzählt. Sie scheint wohl müde gewesen zu sein und sie hat dann von diesem Vorfall in der Klasse erzählt. Und genau, die Schulfreundin gibt es eben dann wieder ja, nach der Tat und später dann eben, wie Basti gesagt hat, viele Jahre später revidiert sie die Aussage und sagt dann, dass es eben die Oma gewesen sein soll. Dann möchte ich noch mal auf den 31. kommen. Das ist ja eben da, wo Andreas Gruber so ein bisschen unruhig ist wegen dem ganzen Einbruch. Am 30. waren ja diese Fußspuren und so. Und du hast es, glaube ich, auch schon ganz gut gesagt. Er hatte ja dann auch noch unterwegs Leute getroffen und denen dann auch davon erzählt und jegliche Hilfe abgelehnt. Man muss aber dazu sagen, dass es von einer ganz, ganz wichtigen Person, die im Laufe jetzt dieser Geschichte noch eine große Rolle spielt, von Lorenz Schlittenbauer. Eben, er hat ihn morgens um 11 getroffen. Ich weiß nicht, ob im Dorf oder wo auch immer. Auf jeden Fall hat dann Andreas Gruber ihm erzählt, was da alles vorfallen, dass das halt, dass das wirklich gruselig ist. Und da hat der Lorenz auch noch gesagt, hier kannst du meine Waffe haben, damit ihr euch verteidigen könnt, wenn was ist. Und wenn du das Gefühl hast, da ist jemand, dann rufst du gleich die Polizei. Das hat der Andreas dann aber abgelehnt. Der hat die Waffe nicht genommen, obwohl der ja, Lorenz ihm das angeboten hatte. Und was vielleicht eben später leider auch ihm dann zum Verhängnis wird. Vielleicht hätte er eine Waffe gehabt, wäre das vielleicht alles nochmal anders gewesen. Wer weiß. Um euch nochmal ganz kurz zu ja, verdeutlichen, wer der Lorenz Schlittenbauer ist. Lorenz Schlittenbauer ist auch ein Landwirt aus dem Dorf Gröbern und er ist auch Ortsvorsteher. Und Basti, vielleicht hast du kurz Lust, den Menschen, die nicht genau wissen, was ein Ortsvorsteher ist, kurz zu erklären, was das denn überhaupt ist.
Ja, auf jeden Fall genau. Also der Ortsvorsteher, diesen Begriff gibt es so heute nicht mehr, denn der war damals sehr, sehr beliebt. Das ist quasi so ein bisschen die inoffizielle Version von einem Bürgermeister. Ne? Ein Bürgermeister hat so ein offizielles Amt und der Ortsvorsteher ist so ein bisschen inoffiziell sag ich mal, die Person, zu der jeder irgendwie hinkommen kann, wenn er Probleme hat, wenn er Sorgen hat, wenn es irgendwelche Streitigkeiten gibt in der Nachbarschaft, dann kommt der Ortsvorsteher, schlichtet das. Es ist quasi einfach eine normale Person aus der Nachbarschaft, die jeder kennt, die aber so ein bisschen verantwortlich ist für die Leute und dass alles vernünftig läuft im Dorf. Genau.
Dankeschön, das ist ganz lieb, weil ich hätte das gar nicht so richtig erkennen können. Aber man muss auch sagen, es gibt ja trotzdem auch einen Bürgermeister, ne? Der ist ja
Genau,
auch dort vorhanden, genau.
genau.
Okay, danke dafür. Dann erzähle ich euch jetzt noch mal kurz was zum Markt. Basti hat das eben schon gesagt. Ja, eine Markt, die hatte eben genau gesagt, dass überall spukt und fand das da so unheimlich, dass sie wirklich auch sich ja von dem Hof dann getrennt hat und gekündigt hat und dann da weggegangen ist. Sie ist übrigens aber nicht die Einzige, die gekündigt hat. Es gab schon unzählige Mägde und Knechte, die ganz schnell wieder gegangen sind, weil einfach nicht, weil es gespukt hat, sondern weil die auch sehr, sehr harte Arbeit dort leisten mussten, sehr nicht gut behandelt worden sind. Der Andreas Gruber galt ja so als sehr herrisch und es war halt alles sehr lieblos. Und ja, viele haben vorher gekündigt und die haben es oft nicht lange auf diesem Hof ausgehalten. Dann aber am 31. März 1922 gegen 16 Uhr kommt eine neue Magd auf den Hof. Sie soll am 1. April, also einen Tag später, ihre Stelle dort als Magd antreten, was ich auch im Nachhinein einfach unglaublich finde, aber gut. Sie kommt da
Ja.
mit ihrer Schwester an, Maria Baumgartner. Ich glaube, sie ist 44 Jahre alt. Sie ist etwas geistig zurückgeblieben und deswegen wird sie auch von ihrer Schwester gebracht. Sie kommen circa 16 Uhr da an. Die Schwester Franziska bleibt dann noch circa eine Stunde da und dann verlässt sie auch den Hof. Und sie wird auch im Endeffekt die letzte sein, die Grubers lebend gesehen hat. Ja, Maria richtet sich also ein bisschen ein, kommt eben an und dann schauen wir mal, was so in den nächsten Tagen passiert ist.
Darf ich noch schnell was ergänzen, Lilly?
Na klar, bitte.
Ich habe noch eine Situation gelesen in den Akten, die ich auch noch irgendwie ganz traurig fand, weil du jetzt gerade auch noch das sagtest, ne, dass sie da ja eigentlich kurz vorher erst ankam. Es war nämlich noch so, stand zumindest so in den Akten, dass die Maria Baumgartner sich dann beim Abschied von ihrer Schwester Franziska Schäfer, ja, sie wollte so gar nicht loslassen, ne? Die hatten sich umarmt und die Maria hat dann noch so ein bisschen am Arm festgehalten und wollte irgendwie gar nicht loslassen. Und ja, was genau es damit auf sich hatte, wahrscheinlich hatte sie irgendwie, ja, war einfach aufgeregt vor der neuen Stelle und wollte einfach sich nicht verabschieden. Aber so im Nachhinein betrachtet ist das schon auch nochmal sehr, sehr
Ja,
traurig irgendwie.
allerdings, das stimmt,
Wäre sie mal
genau.
mitgegangen, wäre sie mal mitgegangen.
Ja, ich komme mal einfach zum 1. April. Wir hatten ja ganz kurz schon einmal von dem Landwirt, der eben diese zwei Gestalten gesehen hatten, erzählt und auch von dem Zimmermann, der eben ein unbekannten Mann getroffen hat, der ihm ins Gesicht geleuchtet hat, der gesehen hat, dass Rauch aus den Schornsteinen kam, einmal im Wohnhaus, einmal im Backhaus und das sehr merkwürdig gerochen hat. Am 1. April dann fehlt Silly in der Schule unentschuldigt. Genau, keiner hat sich gemeldet, sie kommt nicht in die Schule. Zwischen 12 und 14 Uhr kommen zwei Kaffeehändler auf den Hof, um eine Bestellung der Familie aufzunehmen. Das ist relativ gewöhnlich. Die sind da dann von Ort zu Ort wie so Handelsvertreter, Staubsaugervertreter mit ihrem Kaffee denn gegangen oder mit der Liste, sodass sie denn den Kaffee bestellen konnten. Niemand ist da, sie klopfen, sie rufen, es gibt keinerlei Reaktion aus dem Haus. Als sie dann um das Haus nochmal rumgehen, um zu gucken, bemerken sie zwar, dass das Tor zum Maschinenhaus aufsteht, aber sie sehen keinen. Und irgendwann gehen sie dann wieder. Am 2. April, am Sonntag, ein sehr wichtiger Tag für Viktoria, denn Viktoria ist sehr gläubig, fehlt die gesamte Familie in der Kirche. Das ist super ungewöhnlich und es fällt den Leuten auch direkt auf, dass sie eben nicht da sind. Später am Tag kommt dann noch ein Mann auf den Hof, der Schmalz kaufen möchte. Aber auch er trifft einfach niemanden auf dem Hof an. Der ist, wie man so schön sagt, wie ausgestorben. Am 3. April, an dem Montag, fehlt Silly wieder unentschuldigt in der Schule. Der Postbote kommt vorbei. Den Postboten kennen wir ja auch mittlerweile schon. Der kommt vorbei, der Josef Meyer, und er bringt die bestellte Zeitung vorbei. Er steckt immer so die Zeitung ans Küchenfenster, also so klemmt es da so fest und schaut dann immer durchs Fenster. Und da sieht er immer den kleinen Josef, der zweijährige Josef, der in seinem Kinderwagen sitzt und ihm immer so zuwinkt. Und an dem Tag wundert er sich, weil er guckt durchs Küchenfenster in voller Erwartung, dass Josef da sitzt und ihm zuwinkt. Wie immer ist er nicht da. Keiner ist da. Dann fällt ihm aber auch noch auf, dass als er durch das Fenster schaut in die Küche, sieht er, dass die Küchentür halb geöffnet ist. Ich weiß nicht, ob das so super prägnant ist, dass nur eine Küchentür offen ist oder halb offen ist, Basti. Auf jeden Fall fällt es ihm auf. Ist die sonst ganz offen oder geschlossen? Weißt du das?
Ich glaube, das war einfach damals bei den Leuten von Hinterkaifeck so, ne? Vielleicht hatten die da wirklich einfach so eine, wie sagt man, so eine Vorgehensweise auf dem Hof, dass immer die Tür zu sein muss, ne? Andreas Gruber war ja auch, wie gesagt, wie du schon sagtest, sehr herrisch. Ich könnte mir vorstellen, dass der Gruber vielleicht immer gesagt hat, Tür hinter euch zu machen, ne? War da so ein bisschen streng und dass es dann jetzt vielleicht irgendwie deswegen auffällig war. Und der Josef Meyer kannte ja sehr, sehr gut so ein bisschen die Begebenheiten vom Hof, ne? Der war ja
Ja.
jeden Tag da eigentlich, um die
Ja.
Zeitung zu bringen und ja.
Ja, es kann gut sein. Also, es ist auf jeden Fall sehr auffällig, weil das merkt er sich noch viele, viele Tage, dass diese Küchentür eben halb geöffnet ist.
Dann wird das gewusst haben, wahrscheinlich. Ja.
Denke ich auch. Ja, und außerdem liegt tatsächlich die oder hängt, liegt dort die Zeitung immer noch vom Samstag. Also, die er da am Samstag sozusagen hingebracht hat, ist noch draußen und wurde nicht ins Haus geholt. Auch das fällt ihm natürlich auf. Mit einem ganz komischen und unguten Gefühl verlässt er dann den Hof und ja, geht seiner Arbeit weiter nach und genau, muss er ja machen. Am 4. April kommt der Monteur Albert Hofer nach Hinterkaifeck, um die Zylinderkopfdichtung auszutauschen bei der Futterschneidemaschine. Den Termin hatte er gemacht, nachdem schon ganz, ganz viele Termine abgesagt werden mussten, weil es einfach so ein schlechtes Wetter war, stürmisch, kalt, Schnee, dass er eben da gar nicht hinkommen konnte und dass dann auch seine Arbeit nicht nachgehen konnte. Deshalb kam er dann nach vielen verschobenen Terminen eben da an. Und ja, auf dem Weg, als er dann eben nach Hinterkaifeck geht, trifft er in Wangen erstmal noch den Bürgermeister, den erzählt er auch davon. Und als er dann auf dem Hof ankommt, ist niemand da. Er setzt sich erstmal in den Garten und wartet eine Stunde. Aber es taucht nach einer Stunde immer noch keiner auf. Und es ist ja so, er möchte natürlich nicht, dass, ja, wie soll man sagen, dass dieser Termin wieder ins Wasser fällt. Und kurzerhand, ja, macht er dann die Tür von diesem Motormaschinenraum da auf. Ja, in manchen Berichten heißt es, er bricht da das Schloss auf. Ich glaube, das ist tatsächlich so gewesen. Oder das Schloss ist eben noch von diesem Einbruch, vielleicht kaputt gewesen, das weiß ich nicht ganz genau. Ne? Vorher war ja jemand in den Stall gegangen und der hatte ja das Schloss eben schon aufgebrochen. Ich weiß nicht, ob das deswegen so ein bisschen also ein bisschen zusammen kollidiert. Genau.
Ja, ich weiß gerade auch nicht, ob der Gruber das vielleicht schon wieder repariert hatte, ne, dass deswegen schon wieder heile war. Ja, auf jeden Fall nimmt der, ja, geht der Hofner auf jeden Fall in den Raum und fängt an, seine Arbeit zu machen. Ja.
Genau, und extra. Extra, weil er das Gefühl hat, er muss ein bisschen auf sich aufmerksam machen, weil er denkt, das kann ja wohl nicht sein, dass da keiner ist, singt er und er pfeift vor sich hin extra laut und er lässt dann auch am Ende wirklich, als dann alles funktioniert, nach einigen Stunden lässt er dann den Motor auch ein bisschen länger laufen, weil es ist wohl sehr laut früher gewesen. Ja, einfach, dass ihn vielleicht jemand hört. Aber keiner ist da. Lediglich den Hund hört er immer mal wieder aus dem Stall bellen. Also da und er hört das Vieh, aber sonst hört er einfach gar nichts. Nach 4,5 Stunden verlässt er also den Hof wieder und geht dann, ach so, er geht, genau, er geht noch um den Hof herum, bevor er den verlässt und schaut und sieht, dass der Hund der Familie angeleint, und ich glaube, wir kommen auch später noch ein bisschen mehr auf den Hund zu sprechen, dass der einfach an der Haustür angekettet ist. Er ist total unruhig, ja, er bellt die ganze Zeit und wirkt halt sehr aufgeregt. Und dann sieht er auch noch, dass das Scheunentor geöffnet ist. Das Scheunentor ist sperrangelweit offen. Er findet das total merkwürdig in der Kombination. Und wenn ihr euch vorstellt, er hat den Hund die ganze Zeit im Stall bellen gehört. Dann geht er raus, dann ist der Hund plötzlich an der Haustür vom Wohnhaus festgebunden, festgebunden mit der Leine. Wie geht das? Also er war ja eben noch im Stall, er muss ihn ja jemand rausgeführt haben und ihn angebunden haben. Und das
Super
Scheunentor, was
seltsam,
vorher
ja.
geschlossen ist, das war eben sperrangelweit offen. Was hast du gesagt, Basti?
Super seltsam. Also da muss einem ja dann schon klar sein, dass da eigentlich jemand vor Ort ist, aber dann wird er sich wahrscheinlich fragen, hey, wenn ihr doch hier seid, warum meldet ihr euch denn nicht bei mir, obwohl ich hier gerade eure Arbeit gemacht habe, ne?
Genau. Und ich nehme das jetzt doch auch noch mal ganz kurz zuvor. Ich meine, es wird später eigentlich auch noch mal, wenn man so, wenn die Zeugen verhört werden, einfach auch noch mal deutlich. Aber dieser Hund ist kein super lieber Hund. Der ist tagsüber ein Wachhund, nachts ist er in den Stall gesperrt und er ist sehr aggressiv. Es gab wohl auch schon einige, ja, Vorfälle mit ihm. Ich glaube, er hat auch mal Silly in die Wange gebissen und er hat auch schon jemanden attackiert. Also er ist nicht so ganz, ja. Jetzt so ein Family-Schoß-Hund mäßig. Und da wundern sich dann auch später die Leute. Ich glaube, das macht jetzt nicht der Monteur unbedingt, aber später im weiteren Verlauf einfach, wer war überhaupt fähig, diesen Hund anzuleihen, wenn nicht jemand von der Familie? Also, das ist ein bisschen, alles ein bisschen wild. Genau.
Ja, er ist das Gegenteil von Percy, sagt er.
Könnte man meinen, ja. Aber er ist bestimmt trotzdem ein ganz lieber Hund. Also, im tiefen Inneren war er bestimmt ein ganz lieber Hund.
Auf jeden Fall, wir posten euch auch einmal ein Foto von dem Hund. Der sieht auch wirklich eigentlich ganz süß aus, muss man sagen. Aber wie gesagt, das war ja nicht. Aber das Foto teilen wir euch natürlich auch mit bei Instagram im neuen Post. Schaut da gerne mal rein.
Genau, das ist so ein hellgoldener Zwergspitz oder so. Irgendwas in die Richtung. Ne,
Genau.
Zwerg, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall ein Spitz.
Genau.
Ja, der Monteur sieht eben nochmal das Scheunentor, geht dann nochmal zum Scheunentor, blickt hinein, sieht aber nichts. Und er geht nicht rein, er guckt nur einmal rein und dann verlässt er auch um 14:30 Uhr den Hof. Auf dem Rückweg nach Gröbern trifft er denn die Töchter vom Lorenz Schlittenbauer. Und er erzählt ihnen, dass er gerade den Motor repariert hat, aber dass er da niemanden angetroffen hat und dass das auch wirklich sehr merkwürdig ist und alles da ganz komisch war und so. Und ja, das erzählt er den beiden Töchtern. Er trifft dann auch noch später den Bürgermeister, den hat er ja auf dem Hinweg schon getroffen und den trifft er eben nochmal und dem erzählt er auch, wie seltsam leer ihm der Hof vorgekommen ist und dass er aber jetzt einfach trotzdem erstmal den Motor repariert hat, weil es musste ja eh gemacht werden und dann gegen 17:30 Uhr ist er auch auf dem Heimweg. Die Töchter aber von Lorenz Schlittenbauer gehen nach Hause und erzählen das ihrem Vater und sagen so, ja, der hat erzählt, der Opa, dass da irgendwie keiner ist und dass das da ganz merkwürdig ist und auch das mit dem Hund und alles ganz komisch. Und der Lorenz macht sich dann wohl Sorgen und schickt dann kurz danach seinen 16-jährigen Sohn Johann und seinen 9-jährigen Stiefsohn Josef nach Hinterkaifeck, um zu gucken, was da nun los ist und ob er eben die Familie Gruber Gabriel denn da antrifft. Die Entfernung von dem Hof von Lorenz Schlittenbauer bis Hinterkaifeck beträgt nur circa gute 250 Meter. Und gegen 15:30 Uhr kommen schon die beiden Jungen zurück und erzählen, dass der Hof wie leergefegt ist, dass da niemand ist und es da wirklich einfach nur still, leer, alles ausgestorben wirkt.
Lele, können wir
Daraufhin.
mal ganz kurz drüber sprechen, dass der seine beiden Söhne einfach mal vorschickt, obwohl er schon weiß, dass da irgendwie ein paar seltsame Dinge vorgehen und er dem Gruber sogar noch eine Waffe gegeben hat ein paar Tage vorher, finde ich
Oder
ziemlich
geben
krass.
wollte. Ja,
Geben wollte, ja.
genau. Das ist echt, also ich finde auch, ne, mit dem Wissen, was Lorenz da hatte, eben was der Gruber ihm erzählt hat, mit dem Einbruch, mit den Fußspuren, mit den Schritten und ja, dass er ihm die Waffe, wie du sagst, auch schon angeboten hatte, ja, dass er dann seinen 16-Jährigen und den 9-Jährigen mal zusammen da gucken schickt. Also entweder hat er da wirklich gar keine so Gedanken gemacht, aber wenn man eine Waffe anbietet und sagt, ruft die Polizei, wenn was ist, Also ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, sagen wir es mal so.
Ich auch nicht. Ich wäre auf jeden Fall mindestens mitgegangen, aber gut, andere
Aber
Zeiten.
was, ja, aber was daraufhin auch wieder echt ein bisschen verrückt ist, ist, dass er denn aber nicht mit den Söhnen geht. Nee, nee, allein. Nein, nein, er geht dann mit seinen zwei Söhnen und zwei Nachbarn, dem Michael Pöll und dem Jakob Siegel, dann zusammen. Also allein hat er sich dann auch nicht getraut, ne?
Genau, da nimmt er dann doch wieder jemanden mit. Also
Genau.
irgendwie
Genau, aber
seltsam.
die, ja, die machen sich auf jeden Fall auf den Weg, ne? Der sagt dann hier zu seinen Nachbarn: Los, Leute, wir müssen mal gucken, was da los ist. Und als sie dann zum Hof kommen, ist das Scheunentor tatsächlich wieder geschlossen. Das passt absolut nicht mit der Aussage von dem Albert Hofer überein, von dem Monteur, denn der sagt ja, das Tor war sperrangelweit offen und es muss ja eigentlich der Letzte gewesen sein, der auf dem Hof gewesen ist. Wenn da nicht noch jemand anders war.
Genau.
Genau, als sie dann zum Hof kommen und da auch, wie gesagt, alles verlassen ist, das Scheunentor ist geschlossen, warten die Jungs dann draußen und die drei Männer gehen durch die offene Tür des Motorenhäuschens, also des Maschinenräumchens da in die Scheune. In der Scheune, wenn sie in die Scheune kommen, dann ist ein Teil der Scheune mit einer Tür verschlossen. Diese Tür brechen sie auf und gehen dann in diesen dunklen Raum. Wir kommen auch später noch dazu, wenn wir so ein bisschen über die eventuellen Tatverdächtigungen zu sprechen, dass der Lorenz relativ zielstrebig in diese Scheune gegangen ist. Können wir ja mal im Hinterkopf behalten.
Auf jeden
Und
Fall.
ja, sie gehen also durch diesen dunklen Raum, man kann eigentlich nichts sehen und Lorenz Schlittenbauer stolpert dann so ein bisschen. Und hinter ihm ist der Michael Pöll, der dann eben auch gegen etwas stößt und dann so nachfühlt. Und er fühlt dann und findet sozusagen einen Fuß, der unter einem Heuhaufen rausguckt. Daraufhin kommt der Lorenz wieder die Schritte zurück und zieht denn an diesem Fuß, zieht ihn denn so ein Stück raus aus diesem Heuhaufen und sieht dann, dass der Fuß zu Andreas Gruber gehört. Sie erkennen ihn relativ schnell und dann schauen sie unter diesen Haufen. Und ihr müsst euch vorstellen, der Haufen ist so gemacht, da ist Heu, darunter ist eine Tür und darunter ist wieder eine Schicht Heu. Und darunter finden sie dann tatsächlich, nachdem sie das Heu und die Tür wegnehmen, finden Sie die vier Leichen der Grubers, beziehungsweise Gruber Gabriels. Einmal der Andreas, die Cecilia, seine Frau, die Viktoria, die Tochter und die Silly. Alle übereinander gestapelt, also siebenjährige Tochter.
Grausam.
Es ist wirklich schlimm. Alle im Stapel, da drauf Heu, da drauf die Tür, da drauf Heu. Wir können darüber auch noch mal gern nachher diskutieren, ob das gemacht worden ist, um sie wirklich zu verstecken oder aus anderen Gründen. Gucken wir mal.
Ja.
Genau, daraufhin geht der Lorenz dann durch diesen Durchgang in, ja, in das Wohnhaus sozusagen. Es gibt halt diesen, genau, sind verbunden, ne? Der Stall mit der Scheune und die Scheune mit dem Wohnhaus. Geht dann da rein, findet in der Mägdekammer dann die Maria Baumgartner, tot auf dem Boden neben ihrem Bett, auch bedeckt mit einem Federbett. Und dann geht er in Viktorias Schlafzimmer, wo er dann den zweijährigen Josef in seinem Kinderwagen erschlagen auffindet. Daraufhin kommt er zur Haustür und schließt mit dem Schlüssel, der anscheinend, weil das hat ja Basti auch schon gesagt, diese Tür auf. Der Schlüssel, der, ich habe durcheinander geredet, tut mir leid, Geist, der Schlüssel, der schon so lange vermisst ist oder den Andreas Gruber sehr gesucht hat, einfach mal die Haustür auf. Da kann man sich auch fragen, woher hat der Lorenz denn plötzlich diesen Schlüssel? Aber dazu kommen wir, glaube ich, auch später noch. Ja, was passiert weiterhin? Ich weiß nicht, Basti. Ich glaube, ich bin so erstmal am Ende von meiner chronologischen Aufzählung bis zum Auffinden der Leichen. Ganz kurz noch, bevor ich an Basti jetzt so ein bisschen übergebe, ist, dass alle Leichen sozusagen abgedeckt sind. Ne? Die vier Leichen, die gestapelt sind mit dem Heu und der Tür. Die Maria Baumgartner in ihrer Mägdekammer mit einem Federbett und das Kind, das kleine zweijährige Kind, der Josef, in seinem Kinderwagen wurde mit einem roten Rock von Viktoria auch, ja, abgedeckt.
Ja, genau, wirklich ein echt unfassbar grausames Bild. Es gibt auch tatsächlich echte Tatortfotos noch, aber auch da vielleicht mal eben ganz kurz zu erwähnen, Seltsamerweise gibt es tatsächlich insgesamt nur 5 Fotos von dieser gesamten Szenerie. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser Hof ist ja riesig und es gibt da wirklich so viel zu sehen, was irgendwie wichtig wäre. Und Lele, wir haben, glaube ich, im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, irgendwie total seltsam, dass es da wirklich nur 5 Fotos gibt, ne?
Ja, sehr, sehr merkwürdig. Und das ist auch was, was wir, glaube ich, alle nicht verstehen. Und wir sind ja jetzt keine Ermittler, Basti und ich, aber ebenso die Ermittler, die wirklich auch noch an diesem Fall lange dran waren, jetzt ja später, die wundern sich auch immer noch darüber. Und es ist absolut nicht geläufig gewesen, nur 5 Tatortfotos zu machen. Man hatte durchaus die Möglichkeiten und die Ressourcen, mehr Fotos zu machen.
Auf jeden Fall, ja. Die Tatortfotos sind in diesem Fall wichtig. Wir teilen euch die natürlich auch bei Instagram ein bisschen zensiert, denn wir können natürlich nicht die kompletten Fotos teilen. Wenn ihr euch die Fotos trotzdem mal genauer anschauen wollt, könnt ihr das machen auf hinterkaifeck.net. Diese Fotos sind, wie gesagt, sehr, sehr wichtig für den Fall. Ich bin auch nicht so ein großer Fan davon, irgendwie so Tatortfotos zu sehen, weil das finde ich irgendwie immer, ja, sehr, sehr krass ist. Aber wie gesagt, in diesem Fall sind diese Fotos einfach sehr wichtig, um so ein bisschen zu sehen, wie dort die Auffindesituation war. Und die sind, wie gesagt, online einsehbar, wurden durch die Akten veröffentlicht. Genau, könnt ihr euch die aber auch bei Instagram auch anschauen, damit ihr mal so ein bisschen seht, was dort wirklich vorgegangen ist. Ja, Lele, danke für diese sehr detailreiche Beschreibung von den ganzen 4 Tagen, kann man eigentlich sagen, ne? Fast schon 5 Tagen, nachdem die Grobers zuletzt gesehen wurden eigentlich, ne?
Ja, sehr gerne erstmal natürlich. Ich hoffe, ihr konntet alle ganz gut folgen. Ja, sehr, sehr viel passiert in den Tagen, aber es geht tatsächlich auch so weiter, oder?
Ja, genau. Es
Bild.
geht weiter und es wird wirklich noch mal sehr, sehr spannend jetzt alles. Und ich würde jetzt einfach mal mit euch so ein bisschen über die Ermittlungen und auch über die ersten Spuren am Tatort und sag ich mal so ein bisschen auch die ersten Theorien schon mal zu sprechen, was denn wirklich innerhalb von diesen 5 Tagen auf diesem Hof Hinterkaifeck dann wirklich passiert ist. Genau. Ja, wie Lede jetzt gerade schon gesagt hatte, also die Morde wurden erst 4 Tage nach der Tat entdeckt. Die abgeschiedene Lage von dem Hof führte dann dazu, dass der Tatort bis dahin natürlich auch unbewacht blieb. Wir wissen ja, dass sehr wahrscheinlich entweder mehrere Menschen oder auf jeden Fall eine Person definitiv noch am Tatort war. Das sagen ja einige Zeugenaussagen. Aber auch auf eine andere Art und Weise blieb dieser Tatort halt unbewacht, denn nachdem die Spurensicherung dann beginnen konnte, hatte zuvor einmal das Frühlingswetter, beziehungsweise das Winterwetter und auch schon Schaulustige wirklich ganz, ganz viele Spuren am Tatort zerstört. Also es gab wirklich, nachdem sich das so ein bisschen rumgesprochen hat, gab es schon Leute, die dann am Tatort waren und ja, sich diesen Tatort wirklich angeschaut haben von innen. Damals gab es halt noch nicht so diese Tatortbewachung und Absicherung, ne, wie man es heute halt wirklich macht. Also sofort absichern, keiner darf mehr drauf. Das gab es halt einfach damals noch nicht. Und es war dann tatsächlich auch so, dass die Mordkommission dann auch erst am nächsten Tag dort ankam und auch loslegen konnte, weil es war eben in der Nacht noch stockduster und wie wir schon wissen, auf dem Hof gab es kein Licht und im Dunkeln dort irgendwie eine Tatortbegehung und Spurensicherung zu machen, ist natürlich nicht sinnvoll und daher wird dann bis zum nächsten Morgen gewartet, ungefähr um 5:30 Uhr, bis die Sonne aufgeht und dann beginnt auch die erste Spurensicherung am Tatort. Genau.
Basti, es ist einfach so verrückt, finde ich, weil, wie du gesagt hast, die sind ja schon um 1:30 Uhr nachts da gewesen, ne? Die mussten einfach nochmal
Genau.
4 Stunden warten bis zum Sonnenaufgang, weil sie einfach sonst hätten gar nichts machen können. Ich weiß gar nicht genau, ob sie
Genau.
im Dorf in der Schenke oder bei dem Schlittenbauer oder beim Bürgermeister gewartet haben, aber ich finde es einfach so verrückt. Die sind einfach schon angereist um 1:30 Uhr und dann so, ah ja, keine Elektrizität, ne, können wir noch nichts machen, warten wir nochmal 4 Stunden bis 5:30 Uhr. Ist echt wild.
Bei den Ermittlungen selbst kam es ebenfalls dann wirklich zu sehr vielen zahlreichen Pannen und auch sehr schwerwiegenden Fehlern. Es wurden zum Beispiel einerseits keine Fingerabdrücke genommen und vom Tatort haben wir ja gerade schon erwähnt, existieren, wie gesagt, lediglich diese 5 Fotos, die zwar sehr gut sichtbar sind, die, ne, sind auch wirklich echt krasse Fotos, wenn man die mal so betrachtet, aber es sind eben zu wenige. Die Münchner Mordkommission ist dann, wie gesagt, mit 6 Beamten vor Ort unter der Leitung von Kriminaloberinspektor Georg Reingruber und sie verbringen insgesamt 10 Stunden ungefähr auf dem Hof, wie gesagt, bis zum nächsten Nachmittagabend. Die Spurenlage am Tatort war relativ spärlich eigentlich. Auf dem Dachboden zumindest fanden die Ermittler zwei tiefe Mulden in dem Heu und gelöste Dachziegel, was irgendwie so ein bisschen Hinweise darauf gibt, dass sich dort eventuell jemand aufgehalten haben könnte und so ein bisschen vom Dach aus den Hof inspiziert hat. Finde ich auch wieder ein sehr gruseliges Detail, das mir irgendwie sehr im Kopf geblieben ist, Lele, ne? Mit diesem, ja, so einem Aussichtspunkt irgendwie oben auf dem Dachboden und dann in Kombination mit den Aussagen, dass dort immer wieder Schritte zu hören waren. Sehr, sehr gruselig, ne?
Absolut, ja. Ja, vor allem, wenn man sich vorstellt, dass da jemand war, der wirklich auch jeden Tag die schon ausgespäht hat und die einfach von nichts wussten. Ja, das ist krass.
Ja.
Wow.
Im Schnee vor dem Haus fanden die Ermittler dann ebenfalls diese Fußspuren, die auch Andreas Gruber schon gefunden hatte, also die zum Haus hinführen, aber nicht weg. Das deutete dann natürlich wieder ebenfalls darauf hin, dass sich dort jemand aufgehalten hat. Ja, als Tatwaffe für diese wirklich grausamen Morde wurde dann auch später eine Reuthaue identifiziert. Man hat direkt an dem Tag, wo die Ermittlungen stattfinden, noch keine Mordwaffe gehabt. Man ist davon ausgegangen, dass es definitiv irgendwie ein spitzer, schwerer Gegenstand, also stumpfe Gewalteinwirkung. Eventuell, wie du gerade schon sagtest, Lady, so ein Eispickel könnte es gewesen sein, hatten die zumindest damals gedacht. Später allerdings, als der Hof dann abgerissen wurde, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Sache, dort wurde dann auf dem Dachboden in einer, also unter Strohballen wurde dort diese Reuthaue gefunden. Und eine Reuthaue, um das mal ganz gut zu erwähnen und zu erklären, ist so ein Rodungswerkzeug. Das war aus dem eigenen Haushalt von den Grubers. Darüber wurde dann nachher auch nochmal sehr viel gesprochen. Wie kann denn die Mordwaffe von den Grubers wirklich denen selber gehören? Finde ich ein sehr interessantes Detail. Die wurde, wie gesagt, später gefunden und die gibt es auch heute noch. Die steht immer noch im Kriminalmuseum in der Vitrine und das finde ich wirklich krass. Da gibt es auch ein Foto von Lili. Du hattest mir auch schon im Vorgespräch gesagt. Ganz, ganz gruselig, das Ding, ne?
Das ist ganz furchtbar, weil es einfach, als es gefunden worden ist, noch das komplette Blut und Frauenhaare dran geklebt haben und so. Und diese Reuthaue ist auch wirklich etwas ganz Besonderes, denn sie ist eigentlich selbst gemacht. Zumindest ist sie selbst updated worden, wie sagt man das, selbst nochmal restauriert worden. Und zwar mit einer langen Schraube zusammengehalten mit zwei Muttern. So dass man immer die Länge der Schraube verstellen kann. Und ich, Triggerwarnung spreche ich mal kurz aus. Es ist auch wirklich so, dass damit der Andreas Gruber seine Schweine getötet hat. Diese Schraube hat er wirklich gezielt genutzt. Also er hat nicht mit dem Spitzenende sozusagen von der, ich sag mal, von vorne, sondern eben mit der stumpfen Seite, mit der, die eher wie so ein Hammer ist, draufgehauen und da war eben diese Schraube und diese Schrauben haben sich dann schon in die Köpfe der Schweine reingebohrt und somit ging das dann besser, einfacher, diese Schweine zu töten.
Ja, schlimm. Gut, das war Landwirtschaft damals, ne? Aber es ist wirklich ein sehr, sehr grausames Detail. Ja. Ja, zu der Liegeposition von den Leichen, da hat Lili euch ja gerade schon einiges erzählt. Die Obduktion ergab dann, und diese Obduktion wurde tatsächlich auch am Tatort selber noch durchgeführt, finde ich auch sehr, sehr krass. Aber gut, das waren damals, wie gesagt, auch andere Zeiten. Denn die Mordkommission hat damals einfach Tische, also Werkbänke aus dem Hof genommen und dort einfach die Leichen dann obduziert, um zu schauen, was wirklich passiert ist. Eine richtige Obduktion fand natürlich später dann nochmal in der Gerichtsmedizin statt, aber es gab so eine erste Vorobduktion. Und dort wurde, wie gesagt, rausgefunden, wie ich gerade schon erwähnt hatte, dass alle wirklich sehr brutal auf dem Kopf erschlagen wurden. Sehr, sehr erschütternd und da auch jetzt wirklich eine ganz, ganz große Triggerwarnung. Und das ist so ein Detail, was bei mir und Lele absolut hängen geblieben ist. Die siebenjährige Cecilia lebte nach dem Schlag auf ihren Kopf noch rund 2 Stunden weiter und hatte sich dann im Todeskampf ihre eigenen Haare vom Kopf rausgerissen, die man dann später auch in ihrer Hand fand. Und das ist wirklich unfassbar grausam, wirklich ganz, ganz schlimm. Die Gesichter und Hände von einigen der Opfer waren, wie wir gerade schon erwähnt hatten, mit Heu bedeckt. Möglicherweise, um den grausamen Anblick zu verbergen. Ganz kurz an der Stelle, Lele, du hast da, glaube ich, so ein bisschen eine andere Theorie, ne? Es gibt ja einmal die Theorie, dass eine sogenannte Wiedergutmachung Das gibt es ja häufiger an Tatorten, dass die Täter dann ihre Opfer verdecken oder zudecken, um das nicht mehr zu sehen. Du denkst da ein bisschen anders drüber, glaube ich, oder?
Ja, ich denke tatsächlich nicht, dass es Wiedergutmachung gewesen ist. Ganz vielleicht eventuell noch bei dem Kleinen, bei Josef, der nun wirklich sehr brutal durch diese Haube da von dem Kinderwagen erschlagen worden ist und überall, ja, Blut und Hirnmasse und so war. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es eventuell auch sowas ist. Aber ich glaube, dass die einfach nicht schnell gesehen werden sollten und vielleicht gerade auch, weil dieser jemand noch länger auf dem Hof war, dass er das selbst nicht sehen wollte.
Ja.
Ich glaube nicht, dass der irgendwie so aus ethischen Gründen oder so da irgendwie eine moralischen Kompass hatte und dann da irgendwie deswegen das gemacht hat. Nee.
Ich glaube, auch wenn man als Täter, wenn wir mal von der Theorie ausgehen, dass er wirklich noch dort geblieben ist, noch 4 Tage am Tatort bleibt, ich glaube, dann hat man sowieso seinen kompletten moralischen Kompass eh verloren. Ja, gut. Wollen wir vielleicht einmal ganz kurz darauf eingehen, wie die Polizei oder was die Polizei vermutet, wie diese Taten passiert sein könnten?
Darf ich noch mal ganz kurz auf diese Autopsie, auf die Obduktion eingehen, weil ich finde, das ist wirklich richtig, richtig krass auch, was da passiert ist. Er ist ja auf den Hof gekommen, 2 Tage später, glaube ich, dann, nachdem die gefunden worden sind, hat dann ja, wie du gesagt hattest, Werkbänke, hat die genommen, da drauf eine Tür montiert, ja, eine Tür montiert, wo er die Leichen drauflegen konnte. Er ist eigentlich überhaupt gar kein Rechtsmediziner gewesen, sondern er ist eigentlich Psychiater. Der hatte nur gerade aktuellen Kurs gemacht, einen Obduktionskurs ganz frisch, wo er dann gelernt hat, wie man obduziert und wollte dann oder hat dann eben das gemacht. Und was die Vorschrift früher gewesen ist, dass immer bei einer Leichenschau, beziehungsweise bei einer
Ja.
gerichtsmedizinischen Untersuchung 2 Rechtsmediziner anwesend sind. Also da, abgesehen davon, dass er nicht mal Rechtsmediziner war, war auch kein zweiter Arzt anwesend. Und es kommt noch mal sehr grausam, Leute, Vorsicht. Ja, nach dieser Untersuchung sozusagen wurden dann, das ist immer so gewesen früher bei einer Obduktion, wurden dann die Köpfe abgetrennt von den Opfern. Also ihr müsst euch vorstellen, 6 Leichen, 6 Köpfe wurden abgetrennt. Und die Körper wurden dann eben schon zur Bestattung weggeschickt. Und die Köpfe wurden dann, ich glaube, nach München, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie an die Universität geschickt, in
Ja.
ein rechtsmedizinisches Abteilung und dort wurden dann die Köpfe, Vorsicht Leute, das ist echt spooky, aber wurden die Köpfe dann abgekocht und die wurden abgekocht, um dann eben die Verletzung besser deutlich zu machen und wurden dann da untersucht. Und das Tolle ist, bis heute weiß aber kein Mensch, wo die Köpfe denn abgeblieben sind, nachdem die dann noch später bei einer Seance bei 2 Hellseherinnen genutzt worden sind. Leute, ich weiß, es klingt lustig und so irre, dass man es nicht glauben kann, aber es ist wirklich so gewesen, ne, Basti?
Ja, unfassbar, wirklich. Also die Köpfe sind ja bis heute verschwunden.
Ja.
Und das ist wirklich nochmal so ein Detail. Ich habe die ganze Zeit nur im Kopf, andere Zeiten, andere Sitten, irgendwie, es war damals einfach alles anders, aber es war damals tatsächlich normal, auch gerade mit dem Kopf abtrennen und mit dem Abkochen. Also wenn du das heute unserem Dr. Zokos erzählen würdest, der würde, glaube ich, einen Schlaganfall bekommen. Aber es
Ja.
ist wirklich damals einfach Standard gewesen, ja.
Aber wenn ich noch eine Sache noch sagen darf, die mir auch noch eingefallen ist zu dieser Seance, die mit den Hellseherinnen dann gemacht worden sind. Also wurden dann auch wirklich, muss man sich vorstellen, die Köpfe dann hingebracht. Ich glaube allerdings nur 2 Köpfe, da bin ich nicht ganz so sicher. Die wurden dann da hingebracht und bei der Seance dabei war auch der Staatsanwalt. Ihr müsst euch das einfach vorstellen. Ich meine, heute stellt euch mal vor, da fährt ein Staatsanwalt einfach mit 2 Köpfen dann zu irgendwelchen 2 Hellseherinnen, die irgendwie den Täter finden sollen und steht dabei und ist bei der Seance dabei, wie sie denn da irgendwie ihren Hokuspokus, Entschuldigung, ich ist nicht böse gemeint, ihr wisst, ich bin sehr, glaub sehr viel, aber es ist einfach so irre, oder? Ich, wow.
Ja, das
Ich bin
kann
einfach
man
so
sich nicht
begeistert.
vorstellen. Also auch wenn wir jetzt hier ein bisschen drüber gelacht haben, ist wirklich nicht
Entschuldigung.
despektierlich gemeint, sondern es
Nein.
ist wirklich einfach nur, weil es so total surreal und total verrückt ist, alles. Ja.
Ja, wow, ich finde einfach das so krass. Wie gesagt, wenn das da offizielle Behörde noch dabei ist. Naja, gut. Okay, sorry, Basti, erzähl mal weiter.
Ja, so war es leider damals, genau. Ja, Lili, wollen wir vielleicht einmal ganz kurz darauf eingehen, was die Polizei damals vermutet hat, wie sich diese Taten denn abgespielt haben, weil das ist ja, glaube ich, jetzt an diesem Moment schon mal ganz wichtig zu wissen und vielleicht auch schon mal ein bisschen zu theorisieren, wie das Ganze dann abgelaufen ist in der bestimmten Tatnacht. Es soll laut der Polizei und laut den ersten Ermittlungen am Tatort so gewesen sein, dass die Opfer, es gab ja vier Opfer in der Scheune, dass diese vier Opfer dorthin gelockt wurden und dann quasi einzeln, jemand stand hinter der Tür und hat einzeln diese Opfer erschlagen, nachdem sie alle dorthin gegangen sind und ist dann, wie gesagt, ins Wohnhaus gegangen und hat dort die anderen beiden Opfer hingerichtet. Wie findest du diese erste Tatortüberlegung, sag ich mal, von der Polizei? Glaubst du, es könnte sich so abgespielt haben?
Klar, könnte auf jeden Fall, nur man weiß es halt nicht. Also es wird auch einfach so interessante Sachen konstruiert. Das Einzige, wo ich absolut mitgehe, ist, dass die Tat relativ früh stattgefunden haben muss. Es wird so gesagt 19:30. Denn alle, im Gegensatz zu unserer Recherche, Basti, wo wir drüber gesprochen hatten, haben alle noch ihre Straßenkleidung an und alle noch ihre Schuhe an. Also
Ja.
deswegen kann man davon ausgehen, man hat sich eigentlich früher damals relativ früh umgezogen. Also man war oft noch ein bisschen mit der Kleidung auch wach, mit der Nachtkleidung. Aber ja, die waren eben alle noch nicht umgezogen, was dafür spricht, dass sie wahrscheinlich nicht so spät getötet worden sind. Das ist das Einzige, was ich mitgehe. Alles andere ist ja für mich und für alle wahrscheinlich reinste Spekulation, warum, wie, was abgelaufen sein kann. Denn es gibt unterschiedliche Theorien. Aber zu der Theorie, dass eine Person im Stall war oder in der Scheune und da umgebracht worden ist und dann die zweite und dann die dritte, die nachgeschaut hat und dann die vierte, die nachgeschaut hat. Klar, möglich ist es auf jeden Fall. Vielleicht erwähnst du noch mal oder ich kann es ja auch noch mal erwähnen. Es gab im Haus auch Blutspuren im Flur, ich glaube im Flur und irgendwie im Durchgang. Also man hat das aber leider nie untersucht. Ich glaube, da wolltest du bestimmt auch noch drauf hinaus, Basti. Aber deswegen könnte es auch sein, dass jemand im Haus erschlagen worden ist und dann dahin transportiert. Man weiß es einfach nicht. Deswegen, ja, du musst da. Ist das deine Theorie, Basti? Glaubst du, dass es so abgelaufen ist?
Nicht so ganz, nee, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Was
Jetzt
vielleicht auch
schon.
nochmal wichtig zu erwähnen ist und was das Ganze auch nochmal so ein bisschen verfälscht, wo wir jetzt gerade schon darüber gesprochen haben, wie es sich hätte zutragen können und drüber spekulieren. Die Tatortfotos sind tatsächlich gar keine richtigen Tatortfotos, sondern sie sind eigentlich inszenierte Tatortfotos, denn die Leichen wurden vorher ja schon bewegt. Also die wurden vorher, ja, ne, unter dieser Tür rausgeholt. Es wurde an dem Fuß von dem Gruber gezogen. Die wurden, wie gesagt, einfach mal komplett betrachtet und bewegt. Und dann wurden die aber für die Fotos nachher so nochmal hingelegt, wie man vermutet hat, dass sie vorher lagen. Das finde ich auch nochmal ziemlich krass. Also so gesehen sind diese Tatortfotos eigentlich eine Inszenierung, kann man eigentlich sagen. Oder, Lilly?
Ja, ich meine, was soll man machen, wenn man auf so eine Leichen trifft oder halt gar nicht weiß, was man da findet, dass man sie dann berührt und bewegt, ist ja normal, weil du einfach,
Absolut.
hey, was ist das? Ja, und dann wurde eben später dann gefragt, wie sie denn halt lagen und da haben sie dann einfach den wieder umgedreht, den Andreas Gruber praktisch. Und ich weiß nicht, ob sie sogar die Tür
Genau.
draufgelegt haben, ich weiß es gerade gar nicht genau. Nee, ich glaube nicht, ne? Sie haben nicht nochmal die Tür draufgelegt. Und dann haben sie
Nee.
es fotografiert. Ob das jetzt genau die Ausgangsposition gewesen ist, weiß man natürlich nicht, aber was sollten sie machen, ne? Es war halt eben noch mal eine Darstellung.
Ja. Hauptsache, man hat wenigstens die Fotos, ne? Stell mal vor, man hätte dann nicht mal mehr fünf Tatortfotos gemacht, weil man sich dachte, okay, wir haben hier gerade schon den Tatort bewegt. Und dann gäbe es gar nichts von früher. Die Polizei überprüfte über 100 Verdächtige tatsächlich, ohne eine einzige richtige Anklage. Im Zentrum stand, muss man leider sagen, von Beginn an der Lorenz Schlittenbauer. Er war, wie gesagt, Nachbar, Ortsvorsteher und er war ein früherer Liebhaber von Viktoria Gabriel. Er hatte sich auffällig verhalten. Er betrat das Haus vor Eintreffen der Polizei alleine und wie du auch vorhin schon erwähnt hattest, Lele, er ging halt direkt in Richtung des Leichenfundortes eigentlich so sehr gezielt. Ne? Natürlich kann das Zufall sein, aber das ist auf jeden Fall später noch auffällig und hat ihn vielleicht auch ein bisschen in Bedrängnis gebracht von der Polizei. Dann gibt es noch das Detail mit dem Schlüssel. Auch da kann man bis heute leider nur spekulieren, wie er an diesen Schlüssel rangekommen ist und warum er genau den hatte, der zuvor verschwunden war. Auch das ist eine ungeklärte Sache bis heute tatsächlich.
Aber man muss natürlich sagen, dass er, seine Aussage ist, der Schlüssel hat gesteckt. Er hat
Genau,
gesagt, der
richtig,
Schlüssel steckte in der Tür.
ja, und da ist halt der Widerspruch, ne?
Ich weiß nicht, ob es ein Widerspruch ist, da es ja am 4. April passiert ist und wir ja gar nicht wissen, ob vielleicht vorher irgendjemand diesen Schlüssel bei den Grubers entwendet hat und die ganze Zeit dabei hatte und dann eben, als er die Morde begangen hat, dann den Schlüssel einfach genutzt hat. Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass jemand anders den genutzt hat und den einfach stecken gelassen hat dann da. Oder er hatte ihn in der Tasche. Möglich ist das auch. Hatte Lorenz die ganze Zeit den Schlüssel? Hatte er ihn in der Tasche? Ist er der Mörder? Ist er der Täter? Hat er sich dort aufgehalten, das Vieh versorgt und noch gekocht? Denn ihr wisst vielleicht noch gar nicht, dass da noch angebrannte Brotsuppe auf dem Herd stand und Essen darum stand.
Genau, es standen Essensreste, genau in der Küche, die wurde nachher spekuliert, könnten entweder vom Täter sein oder eben von der Familie vom Abendessen zuvor. Ich weiß aber aus den Akten, dass eher davon ausgegangen wird, dass der Täter, der sich ja wirklich sehr wahrscheinlich noch lange auf dem Hof aufgehalten hat, eben dort noch bedient hat, sage ich mal, an den Lebensmitteln. Ja. Ja, auch der Stallknecht, Georg Siegel heißt er, der nämlich später angab, diese Tatwaffe, die Reuthaue, einmal aus der Scheune entwendet zu haben, der geriet dann ins Visier, aber auch da konnte die Polizei dann nicht wirklich mehr zu finden als eine Aussage von ihm. Weitere Ermittlungen, die richteten sich dann auf Viktorias angeblich, beziehungsweise eigentlich sehr sicher im Krieg gefallenen Ehemann Karl Gabriel. Wir haben es am Anfang schon mal erwähnt. Karl Gabriel ist damals im Ersten Weltkrieg 1914 gefallen. Gerüchte, und das ist natürlich in so einem kleinen Dorf, muss man einfach sagen, ne? Die kochen dann sehr, sehr schnell hoch. Die Gerüchte besagten, er könnte eventuell noch am Leben sein und aus Eifersucht zurückgekehrt sein und dann aus Rache durch die Situation, die er dann dort vorgefunden hat, eventuell die komplette Familie ausgelöscht zu haben. Wie gesagt, es gab diese Gerüchte und es gab tatsächlich auch ein Urteil, also es waren dann später keine Gerüchte mehr, dass es auf dem Hof Inzest gegeben hat und inzestiöse Verhältnisse gegeben hat, nämlich zwischen dem Andreas Gruber und seine eigene Tochter. Genau. Und die Theorie basiert dann quasi darauf, dass der Josef eventuell aus einem inzestuösen Verhältnis entstanden sein könnte. Es gab, wie gesagt, nachher auch noch ein Urteil. Der Andreas Gruber wurde tatsächlich dann mal Jahre vorher wegen Blutschande, so hieß es damals noch, verurteilt. Also Blutschande ist quasi Inzest heute. Er wurde dafür verurteilt, aber mehr gab es dann auch nicht, außer dass das natürlich ein Riesending war im Dorf, ne? Da hat jeder drüber gesprochen, was man sich auch vorstellen kann. Und da gab es dann, wie gesagt, diese Theorie, dass der Josef eventuell dadurch entstanden sein könnte. Ja, und der Karl Gabriel das dann mitbekommen hat und sich dementsprechend dann gerecht hat.
Was ich aber auch so krass finde, das war halt wirklich da auch bekannt, ne? Also, dass die wirklich eine, ja, miteinander Geschlechtsverkehr hatten einfach. Das wusste das ganze Dorf. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Seitdem Victoria 16 Jahre alt gewesen ist, soll das wohl gewesen sein. Ach so, ich wollte sagen, dass tatsächlich auch Victoria zu einem Monat Gefängnis war. Sie war einen Monat im Gefängnis, das war aber wohl Untersuchungshaft, also sie sind wirklich festgenommen worden. Sie wurde dann aber entlassen und er wurde ja zu einem ganzen Jahr Zuchthaus verdonnert. Also er hat wirklich ein Jahr geschuftet im Zuchthaus für diese Blutschande. Heftig. Und wie gesagt, das ganze Dorf wusste Bescheid. Auch der Lorenz, ich muss jetzt einfach da kurz drauf eingehen, Basti. Der
Ja.
Lorenz ja auch, der ja nun Verhältnis mit der Viktoria hatte und wo die eben auch versucht haben, ich sag mal, natürlich in ihm das Kind anzudrehen, ob es wirklich sein Kind war. Er sollte dann ja auch die Vaterschaft anerkennen. Und das war ja ein riesengroßes Spektakel. Sie hatte ihn ja gebeten, sie zu heiraten. Und ja, da war auch was los. Ne, Basti? Das war so
Auf
krass.
jeden Fall. Ja.
Oh, heftig. Aber der Vater war zu eifersüchtig. Er hat die Hochzeit nicht zugelassen.
Ja, genau, die Aussage war ja wirklich, meine Tochter braucht nie wieder einen Mann, denn sie hat ja mich, hat er gesagt, ne? Ja, weitere Hinweise gab es dann zum Beispiel auf herumziehende Banden, also so Gangkriminalität, sage ich mal, ehemalige Soldaten oder auch einen angeblich bayerisch sprechenden sowjetischen Offizier wurden allesamt geprüft, aber auch da gab es dann keinerlei Hinweise mehr, die haben aber trotzdem ihren Weg in die Akten gefunden. Die Polizei setzte dann tatsächlich auch eine Belohnung von 100.000 Mark aus für eventuelle Hinweise, aber auch trotz dieser ganzen Ansätze konnte leider diese Tat erstmal nicht aufgeklärt werden und wurde dann natürlich zum Thema Nummer eins für sehr, sehr lange Zeit in diesem kleinen Dorf.
Was aber daran echt spannend ist, gerade an diesen 100.000 Mark, da haben wirklich irgendwelche Leute in Familien ihre eigenen Familienmitglieder und so beschuldigt, in der Hoffnung, dass sie die 100.000 Mark Belohnung bekommen, einfach random irgendjemanden, den sie nicht mochten, beschuldigt. Und auch sogar am Sterbebett haben Leute die Tat zugegeben, in der Hoffnung, dass ihre Familie diese 100.000 Mark bekommt. Ja, das war
Ja,
sehr wild.
deswegen habe ich am Anfang auch noch mal die generelle historische Situation so ein bisschen erzählt. Denn wie gesagt, Nachkriegszeit, ne, nach dem Ersten Weltkrieg, es herrschte eine wahnsinnig große Armut. Und da hätte, wie gesagt, jeder irgendwie im Dorf, die mussten alle irgendwie überleben. Und da hätte, ja, sich jeder gerne diese 100.000 Mark natürlich geschnappt.
Es war ja auch so, dass es einfach so unzählige Leute gewesen sind, die da verdächtigt worden sind. Unter anderem waren es halt drei Brüderpaare, wovon ja ein Paar da Kontakt mit diesem Knecht, dem ehemaligen Knecht vom Hof hatte, mit dem Georg Siegel. Das waren die Bichler-Brüder. Die haben dann da auch, ja, denen wurde halt auch nachgesagt, dass sie da Interesse hatten und dass sie dann da eventuell eingebrochen sind. Das hatte die ehemalige Magd. Die Kregenz, die hat ja sehr, also die hat ja zwei Brüderpaare verdächtigt in ihrer Zeugenaussage. Das waren dann einmal die Bichler-Brüder, die dort auch mal ausgeholfen haben sollen. Und dann als zweites Pärchen waren es die Thaler-Brüder, wobei einer wohl ständig bei ihr vor dem Fenster stand und ganz viel ausgefragt hat über die Familie, und die wussten halt auch, dass da ganz viel Geld gewesen ist. Aber auch die wurden dann von der Polizei ausgeschlossen und es wurde nicht weiter verfolgt. Das dritte finde ich so auch ganz interessant. Das sind die Schreierbrüder. Die waren wohl sehr bekannt für ihre Aggressivität und ihre Gewalttätigkeit dort vor Ort. Die haben dann immer an verschiedenen Orten so zu Tagelöhnern gearbeitet und sind halt ständig, wenn sie Holz abgefahren haben, an diesem Hof vorbeigefahren und ja, hätte dabei auch die Familie eben leicht ausspionieren können. Die wurden dann sogar auch noch verhaftet am 3. August 1922, konnten dann aber für die exakte Tatzeit, also in der ja, früher oder abendlichen Zeit am 31. März 1922, dann ein Alibi vorlegen und wurden dann eben entlassen und es wurde dann auch nicht mehr weiter verfolgt. Was ich noch mal ganz kurz sagen kann, ist, dass es eben bei der Mutter von diesen beiden Schreierbrüdern, die hat irgendwann mal später jemandem erzählt, dass ihre Söhne den Mord begangen hätten, denn der eine Sohn hatte ein Taschenmesser und das hat er dabei verloren. Und wir wissen ja, es wurde auch ein Taschenmesser gefunden und es gab auch diese Stichverletzung. Und das Taschenmesser ist wohl sehr identisch mit dem, was einer ihrer Söhne hatte. Allerdings wurde das auch nicht wirklich weiter verfolgt. Außerdem sind die auch relativ früh verstorben, der Karl und Andreas Schreier. Und ja, deswegen wurde das alles auch nicht nochmal aufgenommen, weil sie ja auch das Alibi vorgewiesen hat. Aber es finde ich auch interessant, dass gerade die Mutter das erzählt hat, oder? Ich meine, das ist doch Wahnsinn. Mutter erzählt so, ja, meine Söhne haben das begangen, der hat ein Taschenmesser, hat er verloren, hat er da genutzt, hat er da verloren. Und die waren das. Okay.
Ja, auf jeden
Oh.
Fall, dass die eigene Mutter das sagt, gut.
Okay.
Ja. Aber das zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden irgendwie durch, Lilly. Oder es sind immer wieder irgendwie Brüderpaare oder Personen aus dem Dorf, dann wird gemunkelt, dann wird getuscht, dann werden die, wird
Tuscht.
dem irgendwie nicht weiter nachgegangen. Es ist irgendwie wie so ein roter Faden, der sich durchzieht, oder?
Ja, und die Magd Kregenz, sage ich ehrlich, also die hat, glaube ich, auch sehr viel Redebedarf und ich habe das Gefühl, die hat gefühlt alle verdächtigt und er hat sehr viel sich involviert in diesem Fall und ja, hat sehr viel erzählt.
War so ein bisschen die Dorftratstante, ne? Kann man
Ja,
sagen.
so ein bisschen. Glaube ich auch.
Um vielleicht noch mal einmal ganz kurz so über die ersten Theorien so ein bisschen zum Tatmotiv zu sprechen, die dann so im Umlauf waren. Zunächst vermutete man tatsächlich ein Raubmotiv, ein Raubmord, doch diese Theorie wurde dann relativ schnell verworfen. Es fehlten schlichtweg einfach keine Wertgegenstände oder Bargeld, die man ja im Haus vermutete. Die Zimmer waren zwar zum Teil durchwühlt, aber auch nur zwei Zimmer davon. Aber wie gesagt, es fehlten keine relativ teuren Sachen, die man auf dem Hof dann noch gefunden hat. Ein Raubmord konnte daher relativ schnell erstmal ausgeschlossen werden. In der Bevölkerung oder beziehungsweise in Gröbern setzte sich dann natürlich zunehmend die Idee einer Beziehungstat durch. Also entweder Eifersucht, Rache oder auch eventuell alte Streitigkeiten wurden vermutet. Der Lorenz Schlittenbauer, Andreas Gruber und Viktoria selbst standen dabei tatsächlich im Fokus dieser Spekulationen. Ja, über die inzestuöse Beziehung haben wir schon gesprochen. Das ist ganz, ganz groß durch die Decke gegangen. Es gab dann auch noch politische Motive. Das ist dann tatsächlich auch nochmal sehr, sehr interessant. Denn der Verdächtige Adolf Gump, der hatte Verbindungen zu einem Freikorps. Also es war eine paramilitärische Gruppe, die nach dem Ersten Weltkrieg in Bayern aktiv war. Historiker haben sich dann dieser Theorie angenommen und die haben dann tatsächlich Hinweise gefunden, dass er möglicherweise in einem sogenannten Fernemord verwickelt war, also ein politischer Rachemord. Aber ja, auch dieses Motiv eines eventuellen Rachemordes blieb dann im Endeffekt unaufgeklärt und lief ins Leere. Und dann, Lele, gibt es da noch eine ganz, ganz spannende Sache, nämlich die sogenannte Kladde, die gefunden wurde. Weißt du, was es mit der Kladde auf sich hat, Lele?
Nicht direkt, vielleicht kannst du mich ja aufklären.
Absolut gerne. Ich bin da tatsächlich auch gestern nur noch ganz am Ende nochmal drauf gestoßen. Ich habe vorher noch nie was von gehört, aber es ist wirklich sehr, sehr interessant, denn die sogenannte Hinterkaifeck-Kladde, so wird sie genannt, ist ein sehr umstrittenes Dokument, das angeblich neue Erkenntnisse über den Mord 1922 liefern soll. Sie wurde 1990 von einem Mann namens Frank Helmut Noack entdeckt und enthält, wie gesagt, angeblich die Lebenserinnerung eines sogenannten Ernst Friedrich Mehnert, so heißt die Person. In diesen wichtigen Papieren behauptet dieser Mehnert, 1922 im Auftrag der Schwarzen Reichswehr, und das ist sehr, sehr interessant, mit zwei Kameraden nach Hinterkaifeck geschickt worden zu sein, um dort wichtige Papiere von Andreas Gruber abzuholen. Ja, während der Mehnert draußen Wache hielt, eskalierte die Situation dann im Haus, was zum Mord an allen sechs Bewohnern führte. Auf der Flucht soll Mehnert seine beiden Kameraden dann getötet haben und sich anschließend unter neuem Namen nach Frankreich abgesetzt haben. Das wird, wie gesagt, in dieser Kladde erwähnt. Die Authentizität der Kladde wird jedoch sehr, sehr stark angezweifelt, denn Kritiker bemängeln unter anderem zum Beispiel die Verwendung der Schrift, die dort benutzt wird in dieser Kladde, denn diese wurde tatsächlich erst später eingeführt, also die gab es vorher noch gar nicht, diese Handschrift. Das ist eine Sache, die sehr kritisiert wird und dieser Fund der Kladde ist auch noch von anderen Unklarheiten geprägt. Der Noack gibt zum Beispiel unterschiedliche Versionen an. In einer soll er die Kladde einmal in einem alten Schreibtisch mit einem Geheimfach gefunden haben. Und in einer anderen Version war es dann irgendwie ein Zufallsfund bei der Suche nach einer Waffe bei einem Militärlager oder einem Militärhändler. Es sind so zwei verschiedene Versionen und bis heute hat hinterkaifeck.net, das ist quasi so eine, ja, Hobby-Ermittlergruppe, die sich diesem Fall nochmal angenommen hat. Die haben versucht, den Noack zu kontaktieren. Die haben versucht, ihn dazu zu kriegen, diese Version entweder zu bestätigen oder weitere Informationen dazu zu geben. Aber der Noack meldet sich gar nicht mehr, seit Jahren schon nicht mehr. Und ja, möchte da anscheinend auch nicht mehr drüber sprechen, was natürlich auch nochmal irgendwie sehr, sehr interessant ist. Ich kann vielleicht einmal ganz kurz ein Statement von hinterkaifeck.net erwähnen, was irgendwie das Ganze ganz gut zusammenfasst. Und zwar wird dort geschrieben, im Zuge der Recherchen entstanden Kontakte ins Elsass, mit deren Hilfe man zum Beispiel die Geburt von diesem Mehnert hätte prüfen können. Eine real existierende Person, die über Jahrzehnte hinweg in mehreren Ländern lebt, hinterlässt Spuren, aber in diesem Fall fanden wir nichts. Daraus folgt, diese Person hat vermutlich nie existiert. Genau. Der Herr Noack, der stellt diese Kladde tatsächlich auch in einer Dokumentation vor. Ich kann euch davon mal ein paar kleine Ausschnitte bei Instagram mit reinpacken. Er zeigt diese Kladde dort auch und erzählt da, wie gesagt, ganz stolz drüber. Aber man muss einfach sagen, bis heute konnte nie wirklich bestätigt werden, dass diese Kladde tatsächlich echt ist. Obwohl ich das sehr interessant finde, weil, ja, wenn sowas damals dann irgendwie dokumentiert worden wäre, dann eben in so einer Kladde und dass man die dann irgendwie in einem Geheimfach von einem Schreibtisch findet, finde ich halt super spannend, die Theorie, wenn man sich die so überlegt. Aber ja, wie gesagt, man kann es nicht bestätigen bis heute. Wie findest du das, Lele?
Weiß nicht
Interessant,
genau, wie
ne?
ich das finde. Ja, es ist schon interessant. Aber das Einzige, also was ich wirklich richtig, richtig krass daran finde, ist, und was für mich passen würde, ist nämlich, dass, das fiel mir jetzt gerade noch mal ein, weil es wurde ja auch immer gesagt, es ist kein Raubmord, ne? Man ist erst von Raubmord ausgegangen. Wir haben aber festgestellt, es sind tausend, also es ist sehr viel noch da, Schmuck, Geld und so weiter. Was aber ganz doll aufgefallen ist, ist, dass Victorias Zimmer komplett durchwühlt worden ist. Also alle Schränke raus, also alles aus den Schränken raus, alles aus den Schubladen. Also wirklich, als hätte jemand nach etwas gesucht, nach vielleicht Unterlagen oder nach irgendwas Besonderem. Und das würde ja ein bisschen passen, ne? Also vielleicht zu deiner Theorie oder zu dieser Kladden-Theorie jetzt, dass da Leute gekommen sind, die irgendwas holen wollten. Es wurde ja jetzt nicht
Wichtige
gesagt,
Papiere.
was. Genau, aber wichtige Papiere, aber was sind das wohl für Papiere?
Ja.
Was kann wichtig sein für diese Menschen, für die, die eigentlich gar nicht miteinander irgendwie in Kontakt stehen? Aber es sieht ja so aus, als hätte jemand nach etwas Bestimmtem gesucht und es kann halt einfach nicht nur nach Geld gewesen sein, weil das Geld eben noch da ist. Bis auf ein Portemonnaie wurde leergeräumt. Das ist alles.
Ja,
Deswegen finde ich es
stimmt.
auch ein
Das
bisschen
ist
spannend.
tatsächlich, ja, ist eine gute Verbindung. Könnte man damit auf jeden Fall connecten. Wie gesagt, der Herr Noack meldet sich seit Jahren nicht mehr. Er spricht da nicht mehr öffentlich drüber, nachdem er da kritisiert wurde von hinterkaifeck.net, ob da nochmal irgendwann was rauskommen wird und auch, ob diese Kladde überhaupt nochmal auftauchen wird. Denn ja, die hat der Herr Noack immer noch bei sich. Ist fraglich. Sollte das irgendwann passieren, fände ich sehr, sehr spannend. Aber ja,
Kann ich noch
ist
mal
natürlich die
was
große Frage.
ergänzen zu der Suche in Victorias Zimmer? Ich habe das, da ich diese Kladdenversion nicht kannte, habe ich das immer so ein bisschen mir vorgestellt, da ja Lorenz Schlittenbauer einer der Hauptverdächtigen ist und wirklich über Jahre wohl er immer seine Unschuld beteuert hat und eigentlich, wie gesagt, ihm auch die Waffe angeboten hat und gesagt hat, ruft die Polizei, wenn was ist, klingt ja eigentlich nicht danach, dass er das jetzt gewesen ist, der sich da aufgehalten hat oder der da öfter war. Aber ich habe halt gedacht, dass der vielleicht wirklich danach gesucht hat, dass er irgendwo so einen Schein oder so eine Geburtsurkunde findet, wo er eingetragen ist für das Kind, was er nicht wollte. Also ich habe,
Stimmt.
ne, das war auch noch immer so in meinem Kopf irgendwie, weil ich habe mich dann gefragt, wer kann denn nach Unterlagen gesucht haben? Und ja, das war auch immer so da, genau.
Auch sehr interessant, ja. Könnte dann auch wieder so ein bisschen in diese Kladdentheorie mit reingehen, ne?
Verrückte ist, es kann ja im Grunde immer noch alles sein. Ne? Ich meine, wir haben ja gelernt, dass 2007, glaube ich, diese 15 Polizeistudentenschüler da gekommen sind, die sich ja in Fürstenfeldbruck zusammengehockt haben und da dann auch alles nochmal durchgegangen sind und ja auch zu einem Ergebnis gekommen sind, wo sie sagen, sie wissen, wer der Täter ist, können das aber oder ziemlich sicher wissen, wer der Täter ist, können das aber aus, ja, aus Personenschutzgründen eben für die Nachkommen nicht preisgeben. Sie müssen ja zu einem Entschluss gekommen sein. Und es ist einfach so krass, weil ich komme wirklich hier, immer wenn ich über den Fall nachdenke, mir das alles nochmal durchspiele, dann sind es für mich irgendwie unterschiedliche Ergebnisse. Ich weiß nicht, wie dir das da geht. Hast du eigentlich eine Theorie, Basti? Hast du
Mir
eigentlich
geht
eine
es absolut
Theorie?
genauso, Lele. Mir geht es wirklich genauso. Ich finde auch, egal welchen Ansatz man so ein bisschen verfolgt, man kommt irgendwie immer zu einem anderen Ergebnis und dann ergeben die anderen Theorien irgendwie schon wieder gar keinen Sinn. Und es sind, wie gesagt, so unfassbar viele Personen in diesem Fall, die irgendwie mal wichtig waren und die mit diesem Fall zu tun hatten oder mit dem Hof auch zu tun hatten. Und so richtig kommt man eigentlich nicht zu einer Person, die es dann wirklich zu 100% gewesen ist, oder?
Ich finde auch nicht, also ich hatte immer, eigentlich war es, bis ich mich damit mehr befasst habe, eigentlich immer der Lorenz Schlittenbauer, sage ich ehrlich. Den hatte ich immer im Kopf. Da hat, glaube ich, ja jeder, wie gesagt, liegt ja auch nahe, er wollte das Kind nicht, er wollte es nicht anerkennen, dann irgendwie sollte er da ausgenutzt werden. Und ja, er hat ja auch eben beschrieben, wie das mit der Victoria gewesen ist, dass sie halt so sich wirklich auch an ihn rangeschmissen hat. Das erste Mal, da war er noch verheiratet, hat seine erste Frau noch gelebt und er fand das irgendwie unangenehm, aber wahrscheinlich zugleich faszinierend, weil er hat einfach gesagt, er kannte nicht, dass sich da so eine Frau so an den Mann irgendwie ranschmeißt oder sich da so anbietet. Denn das hat sie dann Jahre später halt wieder gemacht, wo es dann auch dazu gekommen ist, dass sie ja dann auch diese Affäre gestartet haben. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Da ich ja manchmal denke, wenn ich diesem Zimmermann Glauben schenken möchte, dem Michael Plöckel, der da nachts lang gegangen ist und eben dieser Mann auf ihn zugekommen ist mit der Taschenlampe und da eben Rauch rauskam. Und das war ja nachts, also spät nachts, also da waren auf jeden Fall die Grubers schon tot. und dann eben dieses zweite Licht gesehen hat, da seitdem denke ich, es waren zwei Personen. Ich weiß nicht, kann mir nicht helfen. Das
Ja.
war nicht nur einer.
Macht ja auch Sinn, wenn da ein zweites Licht ist. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt vorstellen, oder ich möchte mir vorstellen, dass es zwei Täter sind, weil wenn man wirklich mal überlegt, dass eine Person so eine Tat begangen hat, es wurde ja auch nochmal ganz deutlich gesagt, wie anstrengend das ist, mit so einer Reuthaue erstmal einen Menschen zu töten. Und na klar, die anderen beiden Opfer, sag ich mal, ne, der kleine Josef war ja ein kleines Opfer, aber fünf andere Menschen, fünf erwachsene Menschen, fast erwachsene Menschen zu töten, ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend, ne?
Was ich auch recht interessant finde, ist, dass es ja, nachdem denn der Hof eben leer stand, es zu Erbstreitigkeiten gekommen ist. Ganz am Schluss hat dann die Familie des verstorbenen Mannes von der Viktoria, von Karl Gabriel, also die Gabriel-Familie, diesen Hof dann geerbt und übernommen. Sie haben ihn dann für relativ teures Geld verkauft, soweit ich weiß. Und es wurde dann eben gesagt, ja, es ist gar keine gute Idee, dieses Haus abzureißen und wir haben dann gar nicht die richtigen Proportionen. Zum Beispiel, wenn man dann einen Verdächtigen hat um den Tatort und um die, ja, um die Tat einfach noch mal abzulaufen, zeitlich, räumlich und so weiter. Naja, aber dann wurde das Haus ja finally doch abgerissen und der Dachboden wurde ja da auseinandergenommen. Also man hat halt praktisch so eine Oberschicht vom Dachboden, so eine Holzverkleidung rausgenommen und darunter hat man ja im Stroh einmal die versteckte Reuthaue gefunden und auch ein Taschenmesser. Und das ist ja das, was ich noch erzählen wollte, dass eben ja auch ein Taschenmesser gefunden worden ist, was ja eben entweder dem Andreas Gruber gehört hat, aber ja eventuell auch einem der Schreierbrüder. Das finde ich auch sehr spannend, dass nur wegen des Abrisses eigentlich die Tatwaffen gefunden worden sind. Und ja, aber ich finde trotzdem krass, dass einfach ein Jahr, das erinnert mich auch irgendwie an Idaho, einfach mal ein Haus platt gemacht wird, wo diese Sachen vorgekommen sind, bevor überhaupt ein Täter irgendwie dingfest gemacht worden ist. Ich finde es krass und ich weiß auch immer nicht, ob das eine richtig gute Idee ist, sage ich ehrlich.
Stimmt, an die Parallele habe ich zu Idaho habe ich gerade gar nicht gedacht. Das ist ja eigentlich absolut genau das Gleiche. Ne? Es war eigentlich genau die gleiche Zeit. Stell mal vor, man hätte Hinterkaifeck wirklich komplett abgerissen, ohne da nochmal nachzuschauen. Dann hätte es vielleicht sogar sein können, dass die Tatwaffe oder die Tatwaffen, also die Reuthaue und das Messer, vielleicht gar nicht entdeckt worden wären. Ne? Man hätte einfach einen großen Haufen Schutt daraus gemacht. Dann wäre die Waffe wahrscheinlich niemals gefunden worden und wir würden noch mit noch weniger heute dastehen, als wir sowieso schon dastehen, oder?
Ist so. Ich meine, wenn man jetzt nur mal kurz das Idaho da daneben sieht, ist natürlich so, bei Idaho ist immerhin der Täter ja gefasst sozusagen, was ja jetzt bei Hinterkaifeck eben nicht so ist. Aber es ist trotzdem so, wie du sagst, ne, man hätte hätte man es einfach so geschrottet wie heute, wo man dann einfach irgendwie einen Bagger hat, der das dann irgendwie kaputt macht. Das war ja früher eben noch nicht der Fall, so einfach. Deswegen musste man das ganze Ding ja händisch auseinandernehmen. Und sonst hätte man das
Ja.
nie gefunden.
Was ist denn so von diesen ganzen Theorien, über die wir jetzt gerade alle gesprochen haben, was ist denn so ein bisschen die skurrilste Theorie, die du gelesen hast, wo du dir wirklich so denkst, finde ich sehr, sehr krass, aber könnte niemals so gewesen sein?
Also ich glaube, die skurrilste war die, die ich dir vorhin erzählt habe, die mir so plötzlich in den Sinn gekommen ist. Mit dem
Ja.
Lover, das, ja, ich weiß nicht, wie mir das vorhin eingefallen ist, aber ich kann es ja vielleicht mal erzählen. Mir ist halt wirklich vorhin eingefallen, okay, vielleicht hatte Victoria doch irgendeinen Liebhaber, noch einen anderen, der hat dann da, den hatte sie dann da auf den Dachboden geschleust und der hat dann da immer gelebt und ja, und die haben sich dann nachts im Stall amüsiert und irgendwie kam dann der Andreas Gruber und hat das dann mitbekommen und ist dann total sauer geworden und hat seine Tochter gewürgt. Daraufhin kam dann der andere mit der Reuthaue und hat ihn dann erschlagen und sie dann noch und keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz wilde Story. Also das fand ich die wildeste, die ich von mir selber je gehört habe.
Aber gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen.
Auf jeden Fall doch
Auch wenn sie sehr
interessant.
skurril ist, aber ergibt schon Sinn.
Wer weiß, ja, genau. Und du, hast du auch eine?
Ich habe eine super skurrile gefunden und da bin ich tatsächlich vor 2 Tagen noch drauf gestoßen. Ich weiß nicht, ob du jemals in diesem Zusammenhang davon gelesen hast. Ich würde es aber trotzdem mal ganz gerne mit reinnehmen, weil ich es wirklich echt auch wie deine, sehr skurril, aber auch irgendwie sehr interessant fand. Denn in dem Forum von hinterkaifeck.net, da können ja Hobbydetektive ihre Meinung reinschreiben. Und dort hat ein Mann namens Carsten aus Magdeburg am 3. Januar 2025 um 1:06 Uhr geschrieben: Hat man jemals Adolf Hitler verdächtigt, mit Hinterkaifeck was zu tun zu haben? Und da habe ich natürlich im ersten Moment gedacht, wie Adolf Hitler? Also, ne, war natürlich total geschockt. Dann hat er noch einen Nachtrag hintergepostet und hat gesagt: Nachtrag, Hitler war Anfang der 1920er Jahre vor allem in München mit dem Aufbau der NSDAP aktiv, die 1921 gegründet wurde.
Genau.
Am 14. September 1921, da war es nämlich so, dass Hitler und seine Anhänger gewaltsam eine Veranstaltung von dem Bayernbund in dem Münchner Löwenbräukeller gestürmt hatten. Genau dabei wurde der Gründer Otto Ballerstedt tatsächlich verletzt und auch getötet. Hitler wurde dann am 12. Januar 1922 wegen Landfriedensbruch und schwerer Körperverletzung zu 3 Monaten Haft verurteilt. Wahnsinniges Urteil. 2 Monate davon wegen guter Führung, auch sehr krass, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, zur Bewährung dann ausgesetzt. Und ja, es ist eben sehr interessant, denn Hitler war, wie gesagt, damals in München unterwegs und wurde, ja, wie wir gerade erwähnt hatten, kurz vorher wegen eines Landfriedensbruchs und wegen einer schweren Gewalttat verurteilt. Und das passt natürlich so ein bisschen zu Hinterkaifeck. Ja, er hat sich auf jeden Fall dort in der Nähe in München aufgehalten, aber mehr gibt es dann auch nicht dazu. Aber ich fand es sehr interessant irgendwie.
Ja, man muss natürlich auch ganz kurz sagen, dass in der Nähe in München ist ja so ein bisschen schwierig, weil früher war das ja noch mal ein bisschen weiter entfernt. Es war ja jetzt nicht so, jetzt sind es nur 100 Kilometer, sag ich mal. Ich weiß nicht ganz genau, vielleicht auch ein bisschen weniger von München nach Gröbern. Aber es war ja früher auch nicht ganz so einfach, irgendwo hinzukommen.
Das stimmt.
Ne, also das darf man auch nicht vergessen, das war jetzt nicht wie heute, ich setze mich mal in ein Auto und fahre irgendwie eine Stunde, sondern das war ein ganz schöner Akt, da hinzukommen.
Er war halt einfach Familien-, Berufs- und mittellos. Also er hatte gar nichts mehr, aber er brauchte halt Geld, um seine NSDAP aufzubauen. Und ja, da könnte es natürlich, ja, sag ich mal, ein bisschen passen, wenn er vielleicht mitbekommen hat, dass Hinterkaifeck ordentlich Bargeld auf dem Hof hat und ich sag mal, so ein Startkapital für seine Partei hätte er schon gebrauchen können. Finde ich eine sehr, sehr skurrile Theorie, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber gar nicht mal so abwegig.
Nee, vielleicht. Alter, wir haben hier gerade was aufgedeckt, glaube ich. Nein, Gott.
Vielleicht haben wir
Also,
es aufgedeckt.
ja, aber ich glaube, es ist sehr weit hergeholt. Hitler hat die Morde auf Hinterkaifeck begangen. Oh, I don't know.
Ist weit hergeholt, ja, definitiv.
Ja, aber das stimmt. Er war obdachlos und er brauchte immer Kohle und er hat Postkarten verkauft und sich, um sich über Wasser zu halten. Also, das stimmt schon.
Ja.
Aber dann war er ja wirklich damit beschäftigt, die NSDAP der 1900, ab 1921.
20, ja,
Also
21, genau, ja.
21 ist die wieder her. Also, ne, die wurde ja verboten und dann haben sie die wieder aufgebaut, ja.
Genau,
Ja,
ja.
krass. Krass, krass, krass. Möglich
Das war so
auch.
meine skurrilste Theorie, die ich gehört habe.
Ist wirklich skurril. Aber Basti, ich bin doch immer noch interessiert an deiner. Kriegt man die jetzt noch irgendwie?
Ja, die kann ich dir tatsächlich noch geben, auch wenn die so ähnlich wie bei dir eigentlich gar nicht mal so handfest und so wasserdicht ist, sage ich mal. Aber trotzdem glaube ich, dass es so passiert ist, dass der Andreas Gruber tatsächlich der Täter ist und dass Andreas Gruber erst seine komplette Familie ausgelöscht hat, aus bestimmten Gründen, wie gesagt, Viktoria Gabriel, ne, mit der Inzucht und dass sie da wieder neu heiraten wollte und alles Mögliche. Irgendwann ist es einfach übergekocht und Andreas Gruber ist ausgerastet und hat seine Familie umgebracht. Und dann glaube ich, dass es so gewesen ist, dass der Lorenz Schlittenbauer dann tatsächlich zum Hof gekommen ist und das mitbekommen hat und daraufhin, um das, sag ich mal, ein bisschen zu vertuschen, den Andreas Gruber umgebracht hat und ja, dann im Dorf das quasi irgendwie versucht hat zu vertuschen. Auch wenn es vielleicht irgendwie drüber gesprochen wurde, wenn es irgendwie rausgekommen ist, dass das Dorf dann irgendwie zu ihm gehalten hat. Das ist meine Theorie tatsächlich. Ich weiß, auch irgendwie ein bisschen abwegig und auch hat überhaupt gar keine Anhalt oder gar keine richtigen Anhaltspunkte. Aber ich glaube, so ist es passiert.
Ja, da muss man natürlich sagen, diese Theorie, also ich finde sie absolut abwegig, absolut. Aber diese Theorie ist wohl, ja, in den letzten Jahren so ein bisschen hat da irgendwie an Popularität gewonnen. Es gibt auch ein Buch, das kann man lesen, das ist von Adolf Klöppel oder Köppel oder Köpfel. Naja, ihr könnt nachgucken. Das Buch auf jeden Fall heißt Der Gruber war's und das beschreibt halt diese Theorie. Für mich kommt die absolut nicht in Frage. Ich glaube nicht, dass er seine Familie umgebracht hat, auf keinen Fall. Aber es ist trotzdem eine Theorie, wie gesagt, die ist ja jetzt nicht mehr, also die ist jetzt nicht mehr super neu, aber sie ist trotzdem krass, Basti. Und ich sag dir ehrlich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du die nennst.
Ja, was hättest du erwartet?
Nicht, also nee, da wäre ich
Was
eher
anderes?
auf den Schlitti hätte ich getippt.
Den
Aber ich.
Schlitti, ja.
Auf den Schlitti. Aber ich kann sagen, wenn ich nochmal über meine Theorie, ich habe das ja vorhin so ein bisschen angeschnitten, für mich ist es auch nicht der Schlittenbauer. Für mich ist es tatsächlich, obwohl er da ja so zielstrebig reingegangen sein soll, der Schlüssel und so super auffällige Sachen und dann auch viel über diese Thematik mit dem Kind gesprochen hat und so weiter. Ich glaube, es sind zwei Männer gewesen. Für mich kommen da so oft zwei Männer vor, die am Waldrand sind, die dort dann dieses in der Nacht. Also welche zwei? Und ob das die Schreierbrüder sind, der sein Taschenmesser da verloren hat, oder ob es die Bichlerbrüder sind, wo der Georg Siegel, der Ex-Knecht sozusagen da mit im Boot war, der die Familie wirklich gehasst hat. Ich weiß es nicht. Aber da denke ich immer, die hätten die Kohle wahrscheinlich mitgenommen. Aber ich habe das Gefühl, es sind zwei Leute gewesen.
Um vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen über die aktuellen Dinge zu sprechen und vielleicht auch, wenn ihr natürlich jetzt sehr interessiert seid an diesem Fall. Wir haben natürlich versucht, alles irgendwie mit reinzunehmen, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Formate, die ihr euch gerne mal anschauen könnt. Wollte ich einmal ganz kurz darauf eingehen und auch so ein bisschen erwähnen, dass Hinterkaifeck, wie gesagt, immer noch, und der hat sich jetzt vor 2 Jahren zum 100. Mal gejährt, ja, dass Hinterkaifeck immer noch so wahnsinnig in der Öffentlichkeit ist, in der medialen Öffentlichkeit. Es gibt ja zahlreiche neue Dokus, Podcasts und auch Bücher. Also zu den wichtigsten Werken zählt einmal das Buch, was du gerade erwähnt hast, Lele, genau, das ist sehr bekannt. Dann aber auch das Buch von Peter Leuschner, das ist so ein bisschen der Klassiker, gilt so als Standardwerk von Hinterkaifeck. Guido Goller widmet sich dann in seiner Analyse auch nochmal der Theorie um Lorenz Schlittenbauer, also der supportet so, sag ich mal, ein bisschen das Buch, was du gerade erwähnt hast, Lele, und auch die beiden Autoren Silvester und Petri, die liefern dann mit ihrer Regionalanalyse, das sind zwei Journalisten, die wirklich dort vor Ort aus dem Ort kommen, liefern da wirklich spannende neue Blickwinkel. Es gibt auch einen sehr, sehr guten Podcast, den wollte ich mal ganz kurz erwähnen, den ich mir nämlich auch nochmal angehört habe, von Antenne Bayern, und zwar heißt der Dunkle Heimat Hinterkaifeck. Das ist so ein achteiliger Investigativ-Podcast, der diesen Fall, wie gesagt, nochmal komplett beleuchtet mit allen möglichen Dingen, die es gibt. Ja, und auch im Fernsehen taucht das Ganze immer mal wieder auf dem Bayerischen Rundfunk, National Geographic, die SZ berichtet immer mal wieder drüber. Und ihr könnt tatsächlich, wenn ihr aus der Nähe kommt und wenn ihr euch diesen ganzen Ort mal anschauen wollt, könnt ihr euch Hinterkaifeck tatsächlich noch anschauen. Natürlich nicht mehr den Hof, der steht nicht mehr, aber es gibt eine Gaststätte in Gröbern, also in dem kleinen Dorf, und dort die Betreiberin, die Gastwirtin, die veranstaltet bis heute so kleine Fackelwanderungen. Also ihr könnt dafür, ich glaube, 57 € pro Person könnt ihr das buchen, und dann bekommt ihr einmal ein schönes Menü am Feuer, und dann geht ihr nachher im Winter mit Fackeln Richtung Hinterkaifeck, und dort steht auch heute noch ein Gedenkstein und ein Baum, der von damals noch stand. Genau, und dort wird euch dann vor Ort alles über den Fall erzählt, und später wandert ihr dann nochmal zurück, und dann gibt es noch schönen Punsch am Feuer. Ich finde, das klingt total toll. Ich würde mir das wirklich gerne mal anhören und anschauen, aber es ist leider so weit weg. Aber naja, vielleicht, wenn ihr aus der Nähe kommt und euch das interessiert, könnt ihr das gerne buchen. Link dazu packt ihr euch mal in die Shownotes. Ja, und trotzdem lebt Hinterkaifeck irgendwie heute immer noch in den Gesprächen, ne, Lele?
Das ist halt auch wirklich eins der größten Mysterien überhaupt. Und ja, ich glaube auch diese Faszination, dass wirklich nie aufgeklärt werden konnte, wer jetzt wirklich der Täter ist, was das wirkliche Motiv ist, das lässt uns alle einfach auch nicht los, ne? Auch dieser einfach brutale Mord an, ja, an 6 Menschen, 2 Kindern davon, war es einfach krass. Wenn man dann über Silly nachdenkt. Ach, das macht einen schon alles. Wow. Ist einfach so ein, ja, mysteriöses, gruseliges, trauriges Feeling.
Ja, das wäre jetzt auch noch meine Frage an dich so ein bisschen gewesen. Was hat dich am meisten beschäftigt oder was hat dich überhaupt nicht losgelassen an dem Fall?
Tatsächlich die Magd, tatsächlich Maria Baumgartner, es ist für mich so krass. Sie kommt einfach um 16 Uhr auf diesen neuen Hof, wo sie einfach anfangen soll zu arbeiten und wird circa 3, 4 Stunden später da brutal erschlagen. Ich finde es einfach unglaublich.
Ja, was ein Schicksal, ne?
Ja, und dann halt dieses, was du auch vorhin angesprochen hattest, dass sie ihre Schwester gar nicht loslassen wollte. So, ach, das ist schon. Ja, eigentlich alles. Na, auch allein natürlich mit den Kindern, der Kleine im Kinderwagen, die Silly, die sich die Haare ausreißt. Ich glaube, im Todeskampf einfach mit einem Schädelbruch. Das so krass, aber auch das Verhältnis von Andreas Gruber und seiner Tochter Viktoria, ist alle, der ganze. Und vor allem, jetzt mal ganz kurz, wir wollten es ja jetzt abschließen, aber auch die Cecilia, die Mutter von Viktoria, die Frau von Andreas Gruber, was die mitmachen musste. Die hat so einen herrischen, wahrscheinlich sogar gewalttätigen Mann und hat eigentlich ein Verhältnis mit der Tochter. Also ist alles so, uach, uach, gruselig.
Ja.
Was
Ja,
hätte
ich
ich
glaube,
machen müssen?
ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr dunkle Sachen, die auf Hinterkaifeck passiert sind, von denen wir vielleicht heute gar nichts wissen. Also gerade innerfamiliär. Ja, mag man sich nicht ausmalen, ne?
Was ich auch total spannend finde, ist, dass in den 70er Jahren eine Sakristei oder die Sakristei der St. Vituskirche in Hagelstadt abgerissen wird. Und dabei findet man in einem Kirchenbuch ein Sterbebild der Familie, also Familie Gruber Gabriel. Und ein Sterbebild, man nennt es auch Sterbekarte oder Totenzettel, das ist so, ja, das ist eine Tradition, die nach. Oder die es seit dem 17. Jahrhundert gibt, da wird einfach an die Familie erinnert und da wird einfach, ja, das verteilt man oft auf Beerdigungen, damit jeder halt so eine Karte noch von dieser Familie als Erinnerung hat. Und diese Karte, diese Sterbekarte oder dieses Sterbebild, was da von der Familie gefunden wird, hat einige handschriftliche Einträge oder so Vermerke. Und zwar zum Beispiel die Vermerke neidisch, wucherisch oder auch verachtet wegen Sinnlichkeit, ein Jahr Blutschande, Strafe Gottes steht da drauf, also all diese Wörter. Und das ist schon echt, also heftig, dass man sowas auf eine Karte schreibt. Keiner weiß, woher das kommt und auch der, dem dieses Kirchenbuch gehört, hat keine Ahnung und versucht da irgendwie dann rauszufinden, woher dieses Buch kommt. Was man dann aber feststellen kann, ist, dass es wirklich auch direkt schon 1922, als sie gestorben sind, auch beschriftet worden ist. Und es wird festgestellt, dass es in einer Gabelsberger Handschrift geschrieben wird oder Kurzschrift verfasst worden ist. Und diese Schriftart ist damals nur von gelehrten Geistlichen oder von Lehrern beherrscht worden. Also man kann davon ausgehen, dass es jemand, ein Gelehrter gewesen ist, der trotzdem diese Wut auf diese Familie hatte. Und wie aber diese Sterbekarte, dieses Sterbebild in diese 85 Kilometer entfernte Sakristei oder Vituskirche gekommen ist, das weiß bis heute niemand. Also, wie die plötzlich in diesem Kirchenbuch lag, das steht auch irgendwie noch in den Sternen. Also, man merkt aber, dass da irgendjemand, der aus gut gebildeten Reihen kommt, wirklich diesen Hass auf diese Familie geschoben hat. Und ich finde das echt heftig.
Ja, und das sind auch nicht nur mal so ein paar Kleinigkeiten, ne, sondern das, was da geschrieben wurde, sind ja wirklich echt schlimme Sachen, die natürlich passiert sind. Also Blutschande, ne, ist passiert, aber man merkt auf jeden Fall, finde ich, anhand dieser Wörter, dass da jemand einen ganz, ganz starken Hass gegollt hat auf die Familie Gruber. Ja, Lele, jetzt sind wir mal wieder am Ende von diesem wirklich unfassbaren Fall. Wir haben wie immer versucht, alle Informationen irgendwie reinzukriegen. Wir haben die meisten Informationen oder ich habe die meisten Informationen von hinterkaifeck.net. Also dort findet ihr wirklich alle Infos, die ihr nochmal, wenn ihr euch das selber nochmal anschauen wollt. Aber wie gesagt, auch die ganzen anderen Podcasts und Dokus und Filme könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Es gibt auch einen Film, Tanöd heißt der. Lede, hast du ihn mittlerweile geschaut oder noch nicht?
Ja, habe ich geschaut, natürlich.
Und wie fandest du ihn?
Ja, krass. Die Atmosphäre ist auch krass. Ist wirklich.
Ja.
Also ich kann man empfehlen. Auf jeden Fall.
Ja, kann ich definitiv auch weiterempfehlen. Ist ein sehr, sehr krasser Film, der, wie gesagt, basierend auf diesem Fall ist. Und der Film hat diese, ganze Atmosphäre echt wahnsinnig gut eingefangen von Hinterkaifeck. Ja, wie gesagt, wir hoffen, ihr konntet auch wieder folgen bei allen unseren Infos, bei all diesen ganzen Personen.
Ja, und vor allem, es ist einfach so viel und es ist einfach so, ja, alles hat miteinander zu tun und doch nicht und irgendwie, das ist alles so verworren und ich finde halt auch einfach krass, dass wirklich ich selber, wenn ich darüber rede, halt einfach nicht weiß. Ich, ne, dieses Gefühl nicht wissen. Ich habe sonst immer so ein richtiges Bauchgefühl, immer so eine richtige Vermutung und die kommt mir auch immer sofort in den Sinn. Aber so hier, wow, ich finde das einfach echt schwer und echt, ja, berührend auch.
Mir geht es genauso, ja. Und was ich auch noch mal kurz erwähnen wollte, was mir gerade eingefallen ist, wo du das erwähnt hattest: Es gibt leider gar keine Fotos von der Familie richtig. Es gibt ein Foto von dem Andreas Gruber. Das ist so ein sehr, sehr verschwommenes und mit ganz, ganz schlechter Qualität. Dieses Foto existiert, aber sonst hat man eigentlich gar keine Gesichter. Und ich erinnere mich auch noch an das Zitat von dem Journalisten, der, wie gesagt, dort in dem Ort arbeitet an dem Fall seit Jahren. Und der sagte nämlich auch, dass eine Sache, die ihn am meisten beschäftigt von dem Fall, dass die Familie eigentlich gar kein Gesicht hat. Keiner weiß so genau, wie die aussahen. Fotos existieren keine zu Lebzeiten. Es gibt nur die Leichenfotos. Und irgendwie ist es auch noch mal so ein bisschen traurig, ne, dass man gar kein Gesicht von denen hat.
Das ist eine meiner Antriebsfedern, auch mal noch rauszufinden, wie haben die ausgesehen, um diesen Opfern auch mal ein Gesicht zu geben. Nicht nur potenziellen Tätern, wie es auch häufig heutzutage noch ist, sondern auch die Opfer zu würdigen, indem man sagt, okay, so haben die ausgesehen, so war ihr Leben und dass das eben auch mal dokumentiert ist, wie haben die ausgesehen. Das ist ein ganz großer Wunsch von mir und sollte irgendjemand da was haben, ich wäre echt glücklich und froh, wenn er mir das mal zeigen würde. Ich bin mir relativ sicher, dass es sowas gegeben hat, weil es war damals absolut üblich, solche Fotografien anzufertigen. Wo auch immer die jetzt sind, das wissen wir nicht. Wir können es vielleicht vermuten, aber wir wissen es nicht. Und wäre aber trotzdem schön, wenn man es mal sehen könnte.
Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören, ihr konntet gut folgen und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Lele, vielen, vielen Dank, wie immer, und ich bin ganz gespannt auf unseren nächsten Fall in 2 Wochen.
Ich auch, Basti. Vielen Dank, Basti. Ich möchte mich auch noch kurz von euch verabschieden. Leute, schreibt uns eure Theorien als Privatnachricht oder sonst. Ich bin so gespannt, weil ich wirklich einfach kein Gefühl habe und möchte gerne wissen, was ihr denkt. Danke für diesen sehr aufregenden Fall. Ich freue mich auch schon auf unseren nächsten. Es wird nicht minder spannend. Und ja, wir sehen uns dann. Ich freue mich drauf. Und jetzt Fierti. Sagt man das so in Österreich? Ah, nee, in Bayern. Oh Gott.
In Bayern. Ja.
Oh nein, das nimmst du aber nicht mit rein.
Doch, das nehme ich mit rein. Grüß
Wehe.
Gott.
Grüß Gott und viert euch. Tschüss.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Das Gebäude selbst, die Frage konnte nie beantwortet werden, warum das so schnell abgerissen wurde. Vielleicht wollte man den Gedanken auslöschen. Ja, das kann man von verschiedenen Seiten sehen. Dass ein unaufgeklärter Mord noch dazu mit einer gesamten Familie interessanter ist als ein aufgeklärter Mord, das mag ja stimmen. Aber es liegt also kein Makel über unserer Gemeinde wegen der Sache, sondern man spricht darüber. Mir wäre lieber, es gäbe über Weidhofen was anderes zu erzählen. Es gibt ja auch Verschiedenes anderes zu erzählen von der Geschichte her. Ist Weidhofen sehr geschichtsträchtig. Und von der jüngsten Geschichte eben auch, weil es die Geburtsstätte des Schromhasener Spargels ist, seit 1912. Und wenn es nicht Hinterkaifeck wäre, dann wäre es mir natürlich lieber. Vielleicht gut für viele, wenn man den tatsächlichen Mörder noch finden oder zumindest feststellen könnte, ob er jetzt noch lebt oder nicht. Das ist ja kaum möglich, dass er noch leben wird. Aber wenn es der Fall sein sollte, dann wäre es vielleicht für viele Familien gut. Oder beruhigend.
Aber möglicherweise wäre es für eine Familie schlimm.
Also, ich glaube im hiesigen Bereich nicht.
Zwischen Akten und Abgrund, ein investigativer Recherche-Podcast von Basti und Lilly.